des Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Wir melden uns diesmal ein bisschen später, dazu kommen wir gleich, was die Gründe dafür sind. Aber wir wollen natürlich einen Blick auf das Night Race in Schladming, auf den spektakulären Herrenslalom werfen. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und auch heute mein treuer Kollege an meiner Seite, Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus Lukas, grüß dich.
Ja Tobias, wir sind diesmal ein bisschen später dran.
Ja, das musst du erklären, Lukas.
Ja, ich versuche auch meine Emotionen im Zaum zu halten. Na, ganz einfach erklärt, wir hatten technische Probleme oder wir, ist auch übertrieben. Ich hatte technische Probleme. Ich wurde dafür bestraft, dass ich seit 10 Jahren ein und denselben Laptop verwende. Und ja, diesen Laptop hat es mir jetzt mehr oder weniger in alle Einzelteile zerlegt. Da geht jetzt gar nichts mehr, bis ich draufgekommen bin, was es damit auf sich hat. Sind eben jetzt 2 Tage vergangen. Wir haben eigentlich am Montag zu Mittag aufgenommen. Es hätte natürlich plangemäß Montagabend die Folge online gehen sollen. Unsere Analyse von Kitzbühel und von Bansko. Aber ja, man kann sich's nicht immer so aussuchen. Es wird uns eine Lehre sein, glaube ich, dass wir da Backup haben, dass uns sowas nicht mehr passiert. Es hat deutlich länger gedauert, dann das Ganze zusammenzuschneiden. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir uns jetzt noch einmal am Mittwochabend zusammensetzen, über das Rennen in Schladming sprechen und dann eben unsere reguläre Folge, mehr oder weniger als ob nichts gewesen wäre, hinten anstellen. Wir haben die also wieder zusammengeflickt sozusagen und dann gibt es unsere Analyse zu Kitzbühel und zu Bansko hinten nach noch dran gestellt. Da gibt es dann vielleicht die eine oder andere Aussage, die nicht mehr allzu aktuell ist, vor allem eben, was die Vorschau auf Schladming betrifft. Aber grundsätzlich, also ich würde sagen, der wirkliche überwiegende Großteil ist nach wie vor aktuell und vertritt nach wie vor auch unsere Meinungen und unsere Standpunkte. Deswegen hoffen wir, dass das eine ansprechende Lösung ist für die Umstände, die wir da haben.
Ja, so ist es. Also seht es einfach so, das sind jetzt 2 Folgen. Ihr hört die neueste Folge jetzt zuerst und die ältere Folge dann danach. Ihr kennt die Umstände. So, und jetzt, Lukas, würde ich sagen, legen wir los, weil gestern ist es richtig abgegangen im Ski-Weltcup.
Du hast ja schon gesagt, dass das dein Lieblingsrennen fast Absolut. Ist in der ganzen Saison.
Ich bin so begeistert.
Und es hat geliefert, ja.
Es hat sowas von geliefert, Lukas. Irre. Ich bin jetzt noch völlig, völlig begeistert. Dieses Rennen in Schladming ist so eine Attraktion. Wahnsinn.
Mir hat es deswegen gefallen, weil es die einzige Strecke ist im Weltcup, die ich selber schon mal gefahren bin. Also nicht den Slalom natürlich und auch nicht mit der Präparierung, die wir im Weltcup sehen, aber privat natürlich. Auf der Planei muss man einmal irgendwie runtergefahren sein. Habe schon einige Skitage in Schladming und in dem ganzen Skigebiet, da sind ja 4 Skigebiete zusammengefasst hinter mir. Und das ist schon eine richtig coole Strecke. Glaubt man natürlich gar nicht. Es kommt ja nicht so rüber, wie steil das dann wirklich ist. Das sagt man dann auch immer nur so. Aber wenn man dann wirklich einmal dort oben gestanden ist, dann weiß man, was die eigentlich leisten und wie schnell die da eigentlich runterfahren den Hang. Ich fangen wir gleich an mit dem Ergebnis, hätte ich gesagt. Nämlich, Alexis Pinturault ist auf Platz 2 gefahren und damit hat er ein Ausrufezeichen gesetzt. Das einzige Problem, das er hat, ist der vor ihm gelandet ist, nämlich Henrik Christoffersen, sein härtester Konkurrent. Henrik Christoffersen hat zum 4. Mal den Schladminger Slalom gewonnen. Vor Alexis Pinturault, 34 Hundertstel Rückstand hat der Franzose. Und auf Platz 3, mittlerweile wirklich schon ein solider Podestkandidat, Daniel Jühl, der allerdings schon 83 Hundertstel Rückstand. Tobias, was hat denn das Rennen ausgemacht? Warum hat sich Henrik Christoffersen am Ende zum Sieger gekürt?
Ja, also fangen wir mal chronologisch an. Es war im ersten Durchgang ein unfassbares Startnummernrennen. Marco Schwarz ist als Erster auf die Piste gegangen mit der Startnummer 1, hat die Bestzeit hingelegt, die er dann auch gehalten hat im ersten Durchgang. Mhm. Direkt danach kam dann Pantyro, richtig?
Mhm, genau, Startnummer 2.
Ja, genau, ja. Startnummer 2, Panthiro, der dann Dritter war nach dem ersten Durchgang. Und Zweiter nach dem ersten Durchgang war Henrik Christoffersen, der mit der Startnummer 3 kam. So, diese drei, ja, haben einfach wahnsinnig davon profitiert, dass die Piste in Schladming brutal abgebaut hat. Also es waren da so viele Rippen drin, schon nach wenigen Fahrern, dass die keine Chance mehr hatten, auch nur in die Nähe dieser drei zu kommen. Nach dem ersten Durchgang war Daniel Jühl, war Vierter und er war da schon weit zurück. Also das waren auf die Bestzeit, die der Markus Schwarz gefahren hat, glaube ich, 75 Hundertstel. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber er war wirklich da schon relativ weit zurück mit der Startnummer 7. Wir haben erlebt, dass die ersten drei diese Bedingungen einfach voll ausgenutzt haben und dass die hinten dran gekommen sind, einfach am Ende des Tages im zweiten Durchgang. Kommen wir kurz mal zu den äußeren Verhältnissen. Die Piste war eigentlich in einem fantastischen Zustand. Dann hat es aber am Nachmittag in Schladming angefangen, eine Mischung aus Schnee, Regen, ja. Die Piste weicht dann natürlich auf und der Neuschnee liegt oben drauf. Dass jeder, der sich mit Schnee auskennt, weiß, das tut so einer Piste nicht gut. Im zweiten Durchgang, der dann natürlich wesentlich später stattfindet. Erster Durchgang 17.45 Uhr, zweiter Durchgang 20.45 Uhr. Die Temperaturen ziehen an, also nach unten.
Fallen,
es wird
ja.
Kälter, die Piste wird eisiger, es war kein Regen mehr, es war kein Schnee mehr im zweiten Durchgang. Entsprechend ist diese Piste natürlich dann stabiler. So, das heißt, wir hatten im ersten Durchgang wirklich ein Startnummernrennen, im zweiten Durchgang war es von der Piste dann her tatsächlich wieder so, dass diese Chance überhaupt da reinzufahren, ja, auch da hat die Piste abgebaut. Das ist aber im Slalom leider nun mal fast immer so, aber nicht so extrem wie im ersten Durchgang. Genau, das waren die äußeren Bedingungen.
Mhm. So ist es. Ja, ich würde noch gern ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, Marco Schwarz ist ja der einzige ÖSV-Fahrer, der in dieser Top-Startgruppe der ersten sieben drinnen ist und er hat die Startnummer 1 gezogen und daraufhin haben alle, sogar die ÖSV-Trainer haben mitgeholfen, dass sie die Spur freischaufeln. Ja, es hat eben da geschneit und geregnet zu Beginn und da haben wirklich alle Helfer geschaut, dass diese Spur frei wird, weil er eben der allererste ist und da hat man sich auch gedacht, vielleicht ist das keine gute Startnummer in diesem Fall. Die haben da wirklich alle mitgeholfen. Ich traue mich wetten, wenn er die 7 gehabt hätte, dann wären die nicht so fleißig gewesen. Das ist halt der kleine Heimvorteil, den man dann hat. Ja. Und wir müssen natürlich auch sagen, wir waren verwöhnt von richtig guten Pisten, die sehr faire Bedingungen gezeigt haben. Diesmal waren es 2,6 Sekunden, die gereicht haben für den zweiten Durchgang. Das haben wir ja deutlich niedriger auch schon gesehen in dem Jahr. Ja. Und die höchste Startnummer im zweiten Durchgang war Startnummer 40, wenn ich jetzt so schnell drüber schaue.
Genau.
Timon Haugan, ja, aus Norwegen. Also da haben wir ja auch schon deutlich höhere Nummern. Ich erinnere an Adrian Pertl in Kitzbühel mit 73. Da haben wir deutlich höhere Nummern schon gesehen. Ja. Das waren eben die äußeren Umstände, die du auch schon schön skizziert hast. Ja.
Mhm, ganz genau. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir das auch mal so durch. So ein bisschen auch eine Geschichte des ersten Durchgangs ist natürlich dann Clément Noël, der da wirklich kurz nach dem Start schon wegrutscht. Er hat die Startnummer 4 gehabt. Das heißt, er wäre noch in dieser Gruppe drin gewesen oder er war in der Gruppe drin, die diese guten Bedingungen hatte. Und er rutscht dann nach dem Start schon weg und ich dachte schon, oh, da ist jetzt schon draußen, Wahnsinn, aber Noël hat gesagt, er fährt weiter, ist dann natürlich volle Attacke gegangen und hat sich als 30. noch in den zweiten Durchgang gerettet und man muss sagen, cleveres Kerlchen, weil viele wären wahrscheinlich so enttäuscht gewesen, dass sie gesagt haben, ja komm, wurscht, bin ich draußen, gibt so Tage, abhaken, weiter. Nein, er hat gesagt, ich habe eigentlich keine Chance mehr. Ich versuche sie zu nutzen und er hat sie dann am Ende des Tages genutzt, wenn wir dann gleich über den zweiten Durchgang sprechen. Genau. Wie machen wir weiter, Lukas? Es ist einfach so wahnsinnig viel passiert.
Ja.
Vielleicht dann nochmal zu der Gruppe, die dann eben danach auch kam, nach Noël. Wir haben dann schon auch gesehen, dass der Sebastian Voss-Sollevag zum Beispiel aus Norwegen, der ist mit der Startnummer 6 gekommen, ist Fünfter geworden. Ramon Zennhäusern ist Neunter geworden, der hatte die Startnummer 5. Dann Daniel Jühl mit der Startnummer 7 und ab da ging es dann doch deutlich bergab. Ja, dann war es so, dass super viele Fahrer eigentlich in so einem ähnlichen Zeitraster drinnen waren. So zwischen 1,5 und 2 Sekunden waren die zurück und die haben sich dann so bunt reingemischt, so zwischen den Plätzen 8, 10, 12, 15. Also ihr hört schon, alles relativ eng beieinander und die Chance aber wirklich vorne reinzufahren, no way, war dann auch nicht mehr gegeben. Und du hast es ja angesprochen, also in Kitzbühel haben wir die Leute reihenweise jenseits der Startnummer 40 gehabt, die dann noch in den zweiten Durchgang gefahren sind und das war hier einfach nicht möglich. Und so ist es dann im ersten Durchgang ein bisschen vor sich hingeplätschert und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil du weißt es, ihr wisst es jetzt auch, ich liebe dieses Rennen und ich habe mich so drauf gefreut und dann hat es mich ein bisschen geärgert, dass es halt wirklich so ein krasses Startnummernrennen wurde. Und ja, dann bin ich ein bisschen geknickt in die Pause gegangen und ich glaube, wir können jetzt schon zum zweiten Durchgang kommen, oder? Hast du noch was zum ersten?
Absolut, nein. Ich habe dich dann nur auch gefragt und ich habe es auch auf Twitter gefragt, ob denn Clément Noël den zweiten Durchgang erreichen wird. Wir waren uns relativ sicher, das wird nicht reichen. Mhm. Und dann gab es eben dieses Rennen der Extreme. Er ist als 30. in den zweiten Durchgang gegangen, also als erstes, weil er im 30. war im ersten. Und dann hat er die Laufbestzeit hingeknallt, obwohl man auch sagen muss, das war auch keine fehlerfreie Fahrt. Nein, der hat da eigentlich Hackler drin gehabt, vor allem im Starthang schon. Da gab es ja auch andere, die Zeit aufgeholt haben auf ihn. Und trotzdem hat es dann zu diesem Riesensprung gereicht, eben auch, weil die Piste da eine Rolle gespielt hat, war es dann möglich, dass er bis auf die 4 vorgefahren ist. Ja,
ja, völlig verrückt. Und kurz nach ihm, also auch da war es wirklich so, dass man am Anfang tatsächlich auch noch ganz gute, also eigentlich bessere, naja, was heißt bessere Bedingungen, aber die Bedingungen waren schon super gut wenn du relativ am Anfang an den Start gegangen bist, ja, weil wir haben den jungen Norweger, so jung ist er gar nicht mehr, Jonathan Nordbotten, ja, eher genau. Unbekannt als jung, der dann mit direkt nach Noël kam und die zweitbeste Zeit gefahren ist in diesem Durchgang und der sich dadurch tatsächlich dann auch noch von Platz 29 auf 11 vorgefahren hat. Mhm. Also Noël hatte dann eben diesen Vorteil, dass er so früh dran war und er hat ihn voll ausgenutzt, ja, weil der vierte Platz, jetzt überlege, er macht 0 Punkte oder er macht halt die Punkte, die er dann für den vierten Platz kriegt und das sind nicht wenige am Ende des Tages.
60 sollten es sein, oder? Für vierter Platz 50 Punkte. Ja.
Genau,
50.
Richtig. Genau. 180, ja. 60 und dann wird es nach unten gestaffelt.
Genau, ja, 50 Punkte, ja. Eben, ja. Und dann, ja, je länger dieser zweite Durchgang gedauert hat, hat man sich wirklich dann schon gefragt, okay, wer kommt denn dann endlich, der mal diese Zeit schlagen kann? Und es war, der erste war eben Daniel, sagst du immer, ist mir jetzt schon aufgefallen. Und das ist ja, glaube ich, auch richtig. Daniel, ja, sollte man sagen, gell, bei seinen Eltern, ja. Genau, dann ist Daniel Jühl gekommen und hat diese Zeit als erster da unterboten. Aber dann eben Alexis Pinturo, ich muss sagen, ich war beeindruckt von seiner Leistung, war eigentlich ja, mit fast die beste Leistung im Slalom, neben seinem Sieg natürlich in Val d'Isère. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen, auch dass er den zweiten Lauf auch noch runterbringt und sich da eben nochmal verbessert, da Bestzeit gefahren ist. Und dann eben Christoffersen, der ja wirklich einen großen Fehler auch gehabt hat im Starthang gleich, im zweiten Lauf. Ja. Und dadurch eigentlich auch so ein bisschen angestachelt wurde, das hat er dann auch selber zugegeben. Mhm. Dann hat er eben mehr riskiert und hat dann tatsächlich, ja, eigentlich bei jedem Tor auch, jedes Tor richtig getroffen. Und es hat sich ausgezahlt, ja. Und dann kam eben nur noch einer, der auch, ja, ich habe es natürlich im OF geschaut, der auch im OF gemeint hat, Marco Schwarz nämlich, der Halbzeitführende, ja, er ist ganz ruhig, er ist überhaupt nicht nervös, er gibt auch im zweiten Durchgang Vollgas und das Vollgas hat aber leider nur bis zum sechsten Tor circa gereicht, dort hat es ihn nämlich dann ausgehoben und er ist ausgefallen, ja, er ist den Lauf dann zwar noch fertig gefahren, obwohl er einen Torfehler gehabt hat, ist dann disqualifiziert worden, aber die Stimmung wollte er noch ein bisschen aufsaugen, auch wenn er gewusst hat, das reicht eigentlich zu nichts mehr, ja, aber Marco Schwarz, das ist ja jetzt, ich bilde mir ein, er war das dritte Mal Halbzeitführender im Slalom. Letztes Jahr in Adelboden war das der Fall. Auch dort ist er ausgeschieden und noch ein zweites Mal. In Zagreb sollte es, glaube ich, gewesen sein, vielleicht auch letztes Jahr. Fakt ist, es war schon das dritte Mal, dass er als Halbzeitführender ins Rennen gegangen ist und dann ausgeschieden ist. Also das ist sicher jetzt in seinem Kopf drin, mag ich mal zu behaupten, auch wenn er selber sagt, dass er nicht sonderlich nervös war, aber es spielt sicher eine Rolle. Wir sagen ja auch so oft, im Slalom geht es einfach auch um die mentale Komponente und das ist sicher jetzt in seinem Kopf drin.
Absolut. Und es ist halt was anderes, wenn du als 30. wie der Noel nach dem ersten Durchgang dann sagst, ja, ich habe jetzt hier gar nichts mehr zu verlieren und ich bolz da runter, ohne Rücksicht auf Verluste. Oder ja, wenn du halt, mei, da unten waren fast 50.000 Zuschauer. Dieses Rennen ist so ein Event. Und du stehst dann als Österreicher oben und willst dieses Ding natürlich nach Hause fahren. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kopf da überhaupt keine Rolle spielt in so einer Gesamtkonstellation. Und gut, auf der anderen Seite, Marco Schwarz zeigt jetzt wirklich regelmäßig und beständig, dass er sich von dem Kreuzbandriss erholt hat und dass er wieder ganz vorne dabei ist. Und dieser Sieg ist eine Frage der Zeit. Ist für mich überhaupt kein Thema. Zurück mal noch kurz zu Christoffersen. Ich fand es ja wirklich lustig, wie er dann im Ziel auch steht und dann interviewt wurde. Und er hat selber nicht begriffen. Er hat dann gesagt, wie kann man mit so einem Fehler gewinnen? Hat er strahlend und lachend gesagt. Und er spricht unfassbar gut Deutsch. Ich finde es auch wirklich super sympathisch, wenn er da die Interviews auf Deutsch gibt. Und er war ja früher immer so ein bisschen der Stinkstiefel und hat sich da auch gegenüber den Konkurrenten das ein oder andere Ding geleistet. Den Eindruck macht er auf mich jetzt momentan gar nicht mehr. Der wirkt unfassbar locker und entspannt und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ihr werdet es auch nachher hören. Da nenne ich ihn noch das Bayer Leverkusen des alpinen Rennsports, weil er bis zu Schladming eben die Dinger nicht gewonnen hat, aber weil er super konstant Ergebnisse liefert. So. Und der ist einfach gerade, der hat diesen Januar, der so extrem wichtig ist, wenn wir in Richtung Gesamtweltcup denken, weil du diese vielen Slalomrennen eben drinnen hast. Und der nutzt ihn gerade, also er nutzt ihn perfekt aus. Wir sind jetzt am 29. Januar und er ist im Gesamtweltcup jetzt deutlich vorne. Ja, er ist aus der 100-Punkte-Marge, diese 100 Punkte, die es für einen Sieg gibt, wo dann ein Rennen die Gesamtwertung drehen kann, aus der ist er draußen inzwischen. Ja, wir sind jetzt bei einem Vorsprung, der 119 Punkte, wenn ich richtig rechne, ist, ja, selbst mit meinen wenigen mathematischen Kenntnissen und Fähigkeiten sind es 119 Punkte, aus der ist er jetzt draußen. Er hält da auch dann den Druckstand, ja, weil Tartirol liegt vor und er kriegt natürlich mit, dass da die 1 aufleuchtet, allein schon wegen diesem riesigen Zieleinfahrt, die dann grün aufleuchtet in Schladming. Auch sowas Besonderes dieses Rennens. Und da musst du dann erstmal oben stehen und sagen, so, dann fahre ich jetzt runter, mach auch noch diesen Fehler, aber bin dadurch so angestachelt, dass ich trotzdem weiter an meine Chance glaube. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Pantiron einen riesen Bock drin hat, dann trotzdem noch weitermacht und am Ende ein Ergebnis rausholt. Also der ist gerade voll auf einer Welle drauf. Das wird unglaublich schwer, ihn zu knacken, weil er eben halt gerade auch nicht ausscheidet. Ja.
Und
er war gestern der Mann des Tages, also Respekt.
Absolut, ja. Ja. Ich würde noch gern das eine oder andere Wort über das ÖSV-Team verlieren. Also insgesamt, die Chance war eigentlich groß auf den ersten Slalom-Sieg seit ewig, der erste Slalom-Sieger, der nicht Marcel Hirscher heißt. Am Ende des Tages ist es das schlechteste Slalom-Resultat seit Alta Badia 2006. Also das ist schon ein Zeitalter her, denn Michael Matt ist als bester Österreicher 15. geworden. Ja. Und Manuel Feller auf Platz 18 gelandet. Das sind die einzigen zwei in den Punkterängen. Fabio Gstrein ist im zweiten Durchgang dann noch ausgeschieden. Und ein Kollege von der Associated Press hat da auf Twitter, ich habe es auch bei uns geteilt, schön herausgestrichen, In der letzten Saison zum selben Zeitpunkt hatte der ÖSV in den Technikbewerben 17 Podestplätze und in diesem Jahr sind es 2. Also 17 zu 2 ist das Verhältnis. Das Jahr, in der Saison davor waren es 15. Da waren auch Resultate von Feller, von Matt und von Schwarz dabei in den Vorjahren. Natürlich, Hirscher hat mit 12 Podestplätzen im letzten Jahr für einen Großteil gesorgt. Aber ja, das merkt man eben jetzt. Der Druck ist da. In Kitzbühel hat man geglaubt, es geht in die richtige Richtung. Jetzt, ja, mit dem unglücklichen Ausfall dann auch, war es ein schwarzer Tag, weil wenn wir über ein schlechtestes Resultat seit 14 Jahren reden, dann kann man das durchaus, glaube ich, so sagen.
Ja, und das ausgerechnet zu Hause halt, auch bei diesem Rennen, was halt so prestigeträchtig ist und wo es wahnsinnig viele Leute zuschauen und da unten auch sind.
38.000 waren es gestern.
Okay, hätte bessere Zeitpunkte dafür gegeben.
Ja, aber genau.
Marco Schwarz, ja, es ist halt auch dann immer so ein ganz schmaler Grat. So, lass den Blacky runterkommen, lass ihn da aufs Podest fahren und wenn er ohne Fehler runterkommt, dann wird er vor Jules im Ziel landen, die Fähigkeiten hat er. Dann ist er meinetwegen Dritter, Zweiter, im allerbesten Fall sogar Erster. Dann stehen heute andere Schlagzeilen auf dem Tisch. Aber vielleicht ist es dahingehend auch nicht schlecht, dass diese massiven Probleme jetzt halt so knallhart mit der Keule in Schladming zu Hause ans Tageslicht kommen. Und ja, weil wenn immer irgendwas kaschiert wird, kann man sich ja immer noch ausruhen auf einem, dem das sich dann halt ausgeht. Aber so muss man jetzt halt wirklich den Tatsachen ins Auge blicken. Und du hast die Statistik genannt, die spricht für sich. So, ganz kurz auch für die Deutschen. 6 Fahrer waren am Start, 1 im zweiten Durchgang. Auch das ist natürlich wieder ein Rückfall in alte Zeiten. Ihr werdet es nachher hören, wenn wir den Slalom in Kitzbühel analysieren, wo ich dann auch über Anton Tremmel und Sebastian Holzmann spreche und sage so, hey, endlich zeigen Sie mal, dass Sie wirklich auch das, was Sie angeblich, ich bin nicht dabei, im Training auf die Pisten bringen, auch im Wettkampf dann hinlegen. Und dann sage ich da auch, ihr werdet es nachher hören, ich hoffe, dass Sie darauf aufbauen, Selbstvertrauen ziehen und da entsprechend, dann in Schladming auch die nächste kleine Stufe nach oben gehen oder sich zumindest stabilisieren, war nicht der Fall. Also Linus Strasser, der Einzige, der es dann tatsächlich auch geschafft hat in den zweiten Durchgang. Wir hatten wahnsinnig viele, die ausgeschieden sind. Also Dominik Steele ist ausgeschieden, Sebastian Holzmann ist ausgeschieden, Fabian Himmelsbach ist ausgeschieden. Ja, ist halt dann, Anton Tremmel wird dann 37. und ja, das ist David Ketterer 42. Das ist nicht zufriedenstellend. Kurz zu Linus Strasser, unser Wild Kid, ja, da reden wir nachher, hört er nachher auch noch mehr zu diesem irren Lauf in Kitzbühel. Er hat diesmal wirklich ein ganz besonnenes Rennen gefahren. So kennt man Linus Strasser gar nicht. Er hat auch selber gesagt, danach im Bayerischen Rundfunk, dass er diesmal wirklich auch taktisch gefahren ist, dass er nicht wieder wie ein Kitzbühel Harakiri, Vollgas, ich riskiere alles, sondern er hat sich das eingeteilt und ist diesmal wirklich auch ein bisschen vorsichtiger gefahren, weil er vom Typ her einfach einer ist, der stellt sich oben rein und sagt so, ich werde jetzt Erster oder ich scheide aus. So, das ist die Mentalität von Linus Strasser. Aber er merkt und lernt jetzt natürlich auch dazu, jetzt wo er sich da im Slalom so etabliert hat, dass er eigentlich immer im zweiten Durchgang dabei ist und dass er konstant unter die besten 20 auch fährt, da merkt er auch, es muss dann auch mal Rennen geben, wo ich halt nicht Erster oder Letzter werde von der Mentalität, sondern wo ich an so einem Tag dann auch merke, jetzt bremst dich mal selber ein und schau, dass du den Lauf nach unten bringst, dass du ihn zu Ende bringst und er wird dann am Ende des Tages 13. Und das ist eine super solide, gute Platzierung. Das lernt er jetzt und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Also Strasser top, alles andere flop. So, kurz zu den Schweizern. Da war ich bis auf Daniel Jühl eigentlich auch enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, Ramon Zehnhäusern, nur ein zweiter Schweizer in den Top 10. Auf Platz 9 ist er gefahren, 1,36 fehlen ihm auf den Sieger Christoffersen. Und dann haben wir noch zwei weitere, die Punkte gesammelt haben. Loic Meillard auf Platz 24, Marc Rochard auf Platz 26. Ja, grundsätzlich wissen wir, dass die Schweizer absolut mehr drauf haben. Diesmal haben sie die PS nicht auf die Piste bekommen.
Ja, aber es sind ja Luxusprobleme. Also wenn wir jetzt vergleichen, die Situation in Österreich und in Deutschland, also dass wir mit dem Besten auf 13 sind, dass ihr mit dem Besten auf 15 seid. Ja, und wir reden hier über zwei Top-10-Fahrer. Also wir reden hier vom absolut höchsten Niveau. Aber ich sehe halt bei Ramon Zehnhäusern und bei Loic Meillard und Tanguy Neff, der ausgeschieden ist im ersten Durchgang, dass, und sie haben es ja auch gezeigt, da sehe ich einfach mehr Potenzial als das, was am Ende des Tages auf der Ergebnisliste steht, was trotzdem natürlich noch ein super Ergebnis ist. Keine Frage.
Jetzt muss ich noch kurz mit dir über die Übertragung von diesem Rennen sprechen. Du hast es nämlich jetzt kurz angesprochen. Es war ein bisschen was anderes. Das ist im Bayerischen Rundfunk gelaufen in Deutschland und da hat es einen besonderen Experten gegeben. Und du hast gemeint, ja, am besten mehr davon.
Ja, sie machen das scheinbar regelmäßig in Schladming, das Rainer Schönfelder mit Bernd Schmelzer, der kommentiert, die zusammen mit Tobias Barnershoy, der ehemalige Rennläufer Tobias Barnershoy, der kommentiert relativ viel Frauen und Bernd Schmelzer macht relativ viel bei den Herren. Und normal ist Bernd Schmelzer alleine oder auch Tobias Barnershoy, aber in Schladming, da kommt dann immer der Reini Schönfelder hochgestapft und setzt sich da in die Kabine und haut ein Ding nach dem anderen raus. Ich war so, also sensationell. Der hat so einen Schmäh, der hat so eine Begeisterung für diesen Sport und haut da einen Brüller nach dem anderen raus. Also lieber Bayerischer Rundfunk, wenn irgendwer zuhört, setzt den Mann bitte öfter mit rein. Das hat wirklich extremen Unterhaltungsfaktor. Dann diese ganze Sendung war unfassbar gut aufbereitet, ja, dass du, Markus Othmer hat das Ganze moderiert und der hat Felix Neureuther als Experten dabei, der wirklich auch sensationell gute Arbeit macht. Er ist ja, wir kennen ihn alle, er ist telegen, er ist gescheit im Kopf, er kann sich unheimlich gut ausdrücken, er bringt eine unglaubliche Expertise mit, ja. Die ganzen Deutschen kommen dann meistens danach noch zu den beiden, um mit denen zu reden. Und er gibt ihnen mehr oder weniger Tipps. Man hat das Gefühl, da unten steht so ein Trainer und sagt ihm, hey Buschi, du kannst es doch. Ich habe oft mit dir trainiert und zeig mal hier und schau mal da. Und beim nächsten Mal musst du so und da hast du den Fehler gemacht. Super sympathisch. Und Julia Schaaf hat sich so ein bisschen unter das Publikum auch noch gemischt und hat da Stimmen eingefangen. Also tipptopp war eine... Ein Paradebeispiel dafür, wie man alpine Skirennen im deutschen Fernsehen entsprechend auch präsentieren kann. Weil oft an so einem Wintersportwochenende spielt Alpin halt dann meistens nur die zweite, dritte oder vierte Geige. Also da ein Kompliment.
Jetzt muss ich ja auch noch was von der ORF-Übertragung erzählen, weil dort ist Thomas Sikora bei den Slaloms normalerweise der Kamerafahrer, so auch in Kitzbühel und in Schladming. Und jetzt gab es gleich zweimal in Folge Probleme bei der Kamerafahrt. Einerseits in Kitzbühel, dürften seine Kanten kaputt gewesen sein beim Ski. Er ist gestartet im ersten Durchgang und hat gemeint, die ist unglaublich eisig, die Piste, die ist unglaublich eisig. Und nach dem 5., 6., 7. Tor hat er gemerkt, okay, das ist nicht die Piste, das ist der Ski. Und dann hat er tatsächlich seine Kamerafahrt abgebrochen und hat gesagt, na, tut mir leid, ich kann nicht. Und er hat dann auch noch die Besichtigung mit diesem kaputten Ski sozusagen gefahren, hat sich da gar nicht halten können im Steilhang von Kitzbühel. Und in Schladming ist er gefahren, ist in die Kommentatorenkabine gekommen und dann hat ihm der Kommentator Oliver Polzer, der sehr kontrovers diskutiert wird in Österreich, aber wie ich finde, das auch sehr, sehr gut macht, weil er einen guten Schmäh reinbringt, ohne es zu übertreiben. Also der macht das schon richtig gut. Und der hat ihm dann gesagt, ja, du hast dir irgendein Knopferl war nicht gedrückt und es gab keine Kamerafahrt. Und ich so, schau her, ja. Also auch da ist er mehr oder weniger ein bisschen umsonst die Meter gefahren. Gab es jetzt zweimal Probleme. Ich hoffe, das ist Ja, das wird bei den nächsten Rennen besser, vor allem, weil ich ja auch glaube, ich weiß es nicht genau, dass diese Bilder ja auch dann übernommen werden. Oder war Rainer Schönfelder auch Kamerafahrer? Glaube ich nicht, oder?
Nee.
Genau, da gibt es, normalerweise gibt es ja, glaube ich, eine Kamerafahrt und die wird dann auch von der internationalen Regie übernommen. Die ist jetzt zweimal ein bisschen in die Hose gegangen, ja. Okay. Genau, das auch noch, ja. Gut, sonst, ja, natürlich, genau, in Schladming war ja dann noch ein bisschen was los, gell?
Da war noch wirklich was los. Das war der Aufreger des Tages und der wirklich für solche Schlagzeilen gesorgt hat.
Ja, eine Flitzerin hat es gegeben, genau.
Eine Flitzerin hat es gegeben. Ganz genau. Ja. Also, ich gehe es vielleicht mal durch. Folgende Konstellation. Alex Wienerzer, Sechster nach dem ersten Durchgang, steht oben und bringt seinen Lauf nach unten. Und das hieß schon Wahnsinn, Fabelzeit von Wienerzer. Es leuchtet grün auf. Er hat unglaublich gejubelt und hat sich gefreut, als er die Zeit gesehen hat unten im Ziel. Aber dann war schnell allen klar, die Zeit hat ein bisschen früher ausgelöst, als Wienerzer tatsächlich über die Ziellinie gefahren ist. Und zwar ist eine Flitzerin aus dem Publikum, hat sich auf die Piste gestohlen und ist unmittelbar vor Wienerzer über die Ziellinie gegangen und hat dann natürlich entsprechend die Zeitmessung gestoppt und ausgelöst, dass die Zeit entsprechend angehalten wird oder genommen und gemessen wird. Und Wienerzer selber sagt, er hat das gar nicht gecheckt. Ja, er hat das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil klar, die Jungs sind so fokussiert. Und wenn man auch sieht, man kann sich das bei YouTube oder bei uns bei chiemgau24.de auch nochmal anschauen. Da ist das Video mit eingebaut. Er beugt sich nach unten, was sie ja oft machen, um tatsächlich nochmal die letzten Millihundertstelsekunden da rauszuholen. Und er selber hat es gar nicht realisiert, aber die leicht bekleidete Dame hat dann entsprechend die Zeit ausgelöst. Vielleicht zu ihr noch kurz ein paar Worte. Es ist inzwischen auch klar, wer es ist, um euch das bildlich mal näher zu bringen. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Da findet ihr auf jeden Fall was dazu. Ist heute überall großes Thema. Und bei chiemgau24 haben wir jetzt auch wirklich mal aufgedröselt, um wen es sich da handelt. Und zwar heißt die gute Frau Kinsey Wolanski. Das ist ein Social-Media-Star aus den USA. Und sie ist keine Unbekannte. Man denkt nur zurück an das Champions League-Finale Liverpool gegen Tottenham. Da gab es eine Flitzerin in einem schwarzen, ich nenne es jetzt mal Badeanzug, die damals für einen Wettanbieter, glaube ich, geworben hat und das Spielfeld gestürmt hat. Und eben jene Dame ist dann auch gestern in Schladming beim Lauf von Alex Wienerzer ausgebüxt auf die Piste gegangen und hat ein Schild in der Hand gehabt, auf dem sie dem verstorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant kondoliert und Rest in Peace Kobe stand, glaube ich, drauf mit seiner Nummer. Und ja, sie hat da einfach wieder, da steckt irgend so eine PR-Geschichte dahinter. Sie und ihr Partner damals, glaube ich, hieß es beim Champions League-Finale, die machen öfter so Geschichten und genau, dass sie da Werbung für eine Erotikseite machen im Internet. So, und die Dame ist halt natürlich bekannt. Mai, wenn du bei einem Champions League-Finale so eine Aufmerksamkeit bekommst, dann funktioniert sowas halt dann leider. Und sie hat sich jetzt halt auch Schladming ausgesucht. Und eigentlich ist das ja dann ein Ritterschlag für das Rennen in Schladming, dass sich so eine dieses Event aussucht, zeigt ja, welchen Stellenwert dieses Event auch hat.
Ja. Ich glaube eben, dass sich tatsächlich der Skiweltcup so ein bisschen drüber freut, weil du das auch da irgendwie den Vergleich herstellst, weil man sich da irgendwie auch der Champions League im Fußball dann ein bisschen näher fühlt von der Reichweite her. Ich bin mir sicher, wenn die Dame da auch eine andere Nachricht gehabt hätte auf ihrem Transparent, auf ihrem Plakat, dann wäre da auch nicht so positiv drüber berichtet worden. Jetzt, wo sie... Finde es jetzt auch nicht. Kann man auch drüber streiten, ob das gut ist, dass sie da jetzt irgendwie nach dem Kobe Bryant da irgendwie im Badeanzug kondoliert. Aber wie gesagt, also wenn sie da wieder für einen Wettanbieter oder so Werbung gemacht hätte, glaube ich, wäre das auch noch ein bisschen kritischer berichtet worden. Jetzt ist es halt so, dass das jeder irgendwie lustig findet und eben sich, glaube ich, auch ein bisschen drüber freut, dass diese kleine Nischensportart, die halt nur in Österreich und in der Schweiz und in Teilen von Deutschland so groß ist und in Italien, in 5 Ländern vielleicht, dass die dann doch ein bisschen globaler ist, ja.
Ja, genau. Und ich sehe es ja auch bei uns jetzt auf der Seite, dieser Artikel, klar, ich habe natürlich dieses Bild auch dann mit eingebaut als Titelbild, dieser Artikel klickt wie blöd, ja, weil die Leute mitkriegen, ah, da ist was passiert und über Social Media geht sowas super schnell rum. Da springen sie halt drauf an. Ja, das ist, wenn ich das Rennen nicht gesehen hätte, ich hätte auch drauf geklickt. So, selbst ja, wenn das jetzt in der Sportart passiert wäre, für die ich mich nicht so interessiere wie Ski Alpin, reizt sowas natürlich zum Klicken. Aber ich muss auch dazu so ein bisschen sagen, jetzt trete ich so ein bisschen auf die Spaßbremse, es ist natürlich nicht ungefährlich, so eine Geschichte. Ja, weil sie ist nicht so weit weg von einem Alex Wienerzer, der da mit einem Riesentempo runterkommt und sie gefährdet sich selber, sie gefährdet auch natürlich den Athleten. Alles gut ausgegangen, ja, ich will jetzt hier nichts übertreiben und nicht den supermoralischen spielen, aber es ist was anderes, wenn du auf einem Fußballplatz einen Flitzer machst, als wenn du in ein alpines Skirennen eingreifst, ja. Das sollte jetzt nicht jede Woche vorkommen, lassen wir es mal so stehen, Alex Wienerzer hat mega cool reagiert, ja, er hat sich bei Instagram dann zu Wort gemeldet und sagt, oh Mann, schaut aus, als hätte ich eine neue Freundin. Das ist wahrscheinlich eines der besten Zielfotos aller Zeiten. Hat er recht und schickt hinterher, Schladming, es war wunderbar. Also Alex Wienerzer hat super cool reagiert, hat auch wieder ein tolles Rennen gefahren. Dürfen wir nicht unterschlagen mit dem 6. Platz, den er insgesamt einfährt. Also Da kommt auf jeden Fall sportlich was nach und da kommt auch ein guter Typ offensichtlich nach, der Humor hat und ja, damit finde ich, kann man die Geschichte auch schließen. Hat irgendwie zu diesem komplett verrückten Rennen gepasst. Ja, da war wirklich alles drin von diesen Startnummern am Anfang, wo man befürchtet hat, es wird langweilig. Dann klart das Wetter auf, unten eine Riesenatmosphäre, Dramatik auf der Strecke, Noel fährt von 30 fast noch aufs Stockerl, Schwarz scheidet aus, dann diese Flitzerin, oben der Zweikampf zwischen Christoffersen und Panthiraud, die zwei Anwärter auf die Gesamtwertung, duellieren sich da oben. Also Lukas, sag du, was willst du mehr von einem Skirennen?
Absolut, ja, oh ja. Das war, das wurde dem Namen Night Race in Schladming auf jeden Fall gerecht. Ja.
Ist es jetzt vielleicht auch dein Lieblingsrennen dann? Hab ich dich soweit?
Ja, ja. Ja. Na, viele bessere gibt es nicht. Gell?
Okay, damit kann ich schon leben.
Genau, ja. Genau. Passt, okay. Gut. Kommen wir noch zum aktuellen Tagesgeschehen, würde ich sagen. Und zwar gibt es jetzt die Meldung, die heute bestätigt worden ist von der FIS, dass die Rennen in China, die geplanten Rennen, eine Abfahrt, ein Super-G in Yangqiang, das soll ja eigentlich die Generalprobe sein für die Olympischen Spiele 2022, die wurden abgesagt aufgrund des Coronavirus, der dort kursiert. Da ist die Ansteckungsgefahr zu groß. Die gesundheitliche Sicherheit ist nicht sichergestellt für die Athleten, für die Betreuer für den ganzen Weltcup, dass der dort nach China reist. Deswegen haben sie sich dazu entschlossen, diese Rennen abzusagen. Noch steht ein Ersatzort nicht fest. In den Medien kursiert jetzt immer wieder, dass Saalbach-Hinterglemm anscheinend parat stehen sollte. Es ist immerhin ein Sponsor vom ÖSV. Die Kronenzeitung hat das berichtet. Die haben natürlich sehr gute Kontakte. Also da läuft sicher etwas. Wir wissen ja, dass zum Beispiel ein Rennen, das abgesagt wurde, nämlich der Riesenslalom von Val d'Isère in Hinterstoder stattfinden wird. Also der ÖSV ist da immer schnell zur Stelle, wenn es darum geht, schnell einzuspringen und schnell die FIS davon zu überzeugen, hey, wir haben die Leute, wir haben die Manpower, wir haben aber auch die TV-Infrastruktur und so weiter. Also da gibt es wahrscheinlich einen Favoriten, aber noch ist natürlich nichts fix.
Genau, okay. Ich finde es eine vernünftige Entscheidung übrigens. Solange man nicht weiß, wie sich das mit dem Virus entwickelt, da gar nichts riskiert.
Klar.
Okay, dann habe ich noch eine Meldung. Matthias Mayer muss leider die Rennen in Garmisch auslassen. Er hat sich eine schwere Grippe eingefangen, hat Rücksprache mit den Ärzten gehalten und mit seinem Team und sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn er diese Woche keinen Sport macht, finde ich eine sehr vernünftige Lösung. Wir wissen alle, was passieren kann, wenn man mit einer Grippe sich trotzdem zum Sport zwingt, dann kommen schnell Geschichten wie Herzmuskelentzündungen oder so zustande. Also er ist, auch wenn er gerade mega gut drauf ist und in der Gesamtwertung so gut steht, ist er so vernünftig, dass er sagt, nein, für einen dritten oder vierten Platz in der Gesamtwertung riskiere ich nicht meine Gesundheit. Chapeau, gute, richtige Entscheidung. Also Garmisch kann da ohne Mottlmeier.
Wo hat sich der denn die Grippe eingefangen? Doch nicht beim Feiern von seinem Kitzbühel-Sieg, ha? Ja, gut, also ohne Matthias Mayer, ja, genau. Und bei den Damen ist heute das erste Abfahrtstraining in Rosa Kutor abgesagt worden. Das kennen wir ja schon ein bisschen aus dem Vorjahr. Auch diesmal gibt es da zu viel neuer Schnee. Also das erste Training ist einmal abgesagt. Hoffentlich gibt es dort Besserung, dass das nicht schon wieder dann ein Trip ist, der sich nicht lohnt. Letztes Jahr sind ja die Rennen auch abgesagt worden, komplett. Ja. Genau. Gut, haben wir sonst noch Nachrichten, Tobias?
Nee, ich habe keine mehr. Hast du noch was?
Ich habe auch nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, wir sagen jetzt einmal viel Spaß mit der Sendung, genau, die eigentlich schon am Montag hätte online gehen sollen. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Aber jetzt hört es ja noch genug von uns. Unsere Meinungen zu den Rennen in Kitzbühel und auch in Bansko. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. In dieser Woche wollen wir die legendären Rennen von Kitzbühel analysieren. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute wieder bei mir mein treuer Kollege von Chiemgau24, Tobias Ruf. Servus, Tobias.
Servus, Lukas. Hi.
Tobias, du warst ja vor Ort in Kitzbühel unter der Woche. Was waren denn so deine Erlebnisse, deine Eindrücke von vor Ort?
Ja, Spektakel pur. Also es ist natürlich das Rennwochenende im Rennkalender, vor allen Dingen aus österreichischer Sicht. Und wenn man mal in Kitzbühel war, wenn kein Hahnenkammrennen ist, und im letzten Jahr war ich da, das findet immer 3-4 Tage vor dem Hahnenkammrennen der Mountain Peak statt. Das ist ein Kongress, wo es um Ski Alpin und so ein bisschen die Zukunft geht. Da war ich letztes Jahr da und da war auch die Piste schon präpariert und da liefen schon Trainings und da merkt man so, ja, das schaut ja alles wunderbar aus und ja, das wirkt alles so, ja, bereit für den Weltcup. Und wenn dann aber der Weltcup läuft und in Kitzbühel, wie viel Einwohner hat Kitzbühel? 8.000 bis 10.000. Und wenn da dann halt plötzlich gefühlt das Zehnfache in dieser Gemeinde ist, dann ist das schon echt was Besonderes. Und die Straßen voll, es war traumhaftes Wetter. Gerade am Freitag beim Super-G war unfassbar gutes Wetter. Entsprechend viele Skifahrer sind dann auch vor Ort und der Lift platzt aus allen Nähten und Fans aller Nationen sind da. Unfassbar viele Journalisten, also habe ich so bei einem Wintersport, jetzt abseits von Olympia, habe ich das persönlich auch noch nicht erlebt, dass bei einem Wintersport-Event so viele Journalisten da sind und da waren. Und ich war jetzt ja vor kurzem bei der Vierschanzentournee und beim Biathlon in Ruhpolding, also auch keine kleinen Veranstaltungen, aber das hat von der Anzahl her der Journalisten wirklich nochmal alles getoppt. Der Pressesaal, das war in der Kongresshalle in Kitzbühel selber, war die Presse untergebracht, aus allen Nähten geplatzt. Ich war mit einem Kollegen von Chiemgau24 da und wir waren froh, dass wir überhaupt noch zwei Plätze nebeneinander ergattern konnten. Und wir waren 3 Stunden vor dem Rennen da. Also das sind wirklich unglaubliche Dimensionen, sowohl was das Sportliche natürlich angeht, was die Zuschauerzahl angeht, was das Ganze drumherum angeht, aber auch was die Pressearbeit angeht. Wahnsinn. Also krasse Veranstaltung. Ich bin sehr froh, dass ich es mal dann auch an einem Rennwochenende miterleben durfte. Und es macht die Arbeit nicht leichter. Ja, ist halt einfach immer so, wenn so viele Leute da sind, sind auch die Zugänge entsprechend natürlich kleiner und beschränkter, weil auch super viele Fernsehstationen da sind und die natürlich da immer Vorrechte haben im Vergleich zur schreibenden Presse. Du kennst es auch, Lukas. Und Ja, nichtsdestotrotz, also ein irres Spektakel und mit dem letzten Fahrer, der über die Ziellinie geht, also es ist schon wirklich so, wenn der 30. unten ist, dann leert sich schon so ein Teil der Tribüne und wenn der letzte im Ziel ist, dann hast du das Gefühl, so, wo sind die denn jetzt alle hin und dann läufst du wieder nach Kitzbühel rein und dann gibt's eine Après-Ski-Party nach der nächsten, also es haben nicht nur die Sportler eine Wahnsinnsleistung abgeliefert an dem Wochenende, auch was dieses ganze Organisatorische angeht und was dann die Fans am Glas abgeliefert haben, was man da so gesehen hat, waren sie alle recht weit vorn dabei. Mhm. Ja.
Ja, das wäre eh gleich meine nächste Frage gewesen. Wie war es denn wirklich von vor Ort zu arbeiten?
Ja, also es ist halt so, du sitzt dann, wie gesagt, unten in der Kongresshalle und wenn du das Rennen dann verfolgen willst, tickerst du es quasi und verfolgst es quasi dort vom Bildschirm weg. Weil jeder, der mal bei einem Ski-Alpin-Rennen war, weiß, du stehst dann in der Regel unten im Zielbereich. Und dadurch, dass ich dort natürlich auch beruflich war, hatte ich auch nicht die Gelegenheit, mal nach oben zu gehen und mir die Strecke mal von oben, einen Start und sowas anzuschauen. Weil bis du diese Transfers hin und her machst, ist das gesamte Rennen eigentlich schon wieder vorbei. Gerade wenn dann am Lift so extrem viel Betrieb ist, wie es jetzt in Kitzbühel der Fall war. Und dass die für die Journalisten den Lift da im Endeffekt nicht separat absperren, das ist natürlich völlig logisch und selbstverständlich, weil da geht dir der ein oder andere Euro dann durch die Lappen. Also ja, und du bist im Endeffekt, ja, pendelst so ein bisschen zwischen dieser Kongresshalle, dann war es ein Fußweg von ja, zwischen 5 und 10 Minuten, bis du dann unten im Zielbereich warst und hast da schon auch reinschauen können in die Mixzone und hast da auch den ein oder anderen Sportler gesehen und kurz mit ihm auch reden können. Und aber da unten herrscht natürlich eine besondere Atmosphäre auch, ja, weil die Athleten, die dann gefahren sind, die bleiben dann im Ziel meistens noch stehen und schauen sich noch an, was kommt noch und was passiert noch. Und wenn es dann Stürze gibt, und die gibt es natürlich immer bei einem Rennen, gerade auch wie in Kitzbühel, dann geht da ein Raunen durch und du siehst, wie angespannt auch die Teams und die Betreuer und die Athleten sind, die aber untereinander alle wirklich sehr kollegial da auch miteinander umgehen und da schon diesen Ski-Alpinen Spirit, dass man zusammenhält und gerade in solchen Rennen, wo es so extrem gefährlich ist, dass man da erstmal sich jeder nur wünscht, dass alle heil ins Ziel kommen und das Ergebnis da zwar, quasi die zweite Rolle spielt. Dieser Spirit ist schon da und der ist schon speziell und ist eine wirklich beeindruckende Atmosphäre, unglaubliche Kulisse, die natürlich Kitzbühel selber bietet, die der Hahnenkamm selber bietet und die, ja, das Ganze drumherum ist auch wirklich was Besonderes. Also zum Beispiel auch, dass die verschiedenen Fanclubs da teilweise ihre Stände auch aufbauen, wo sie dann Getränke zum Beispiel ausschenken. Ja? Ich habe ein Bier getrunken beim Adrian Theo Fanclub. Wo gibt's denn sowas? Ja. Also ich habe mich da schon gewundert und ja, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal hin und einfach das Spektakel mal mitnehmen und das so ein bisschen auf sich wirken lassen. Viel Zeit mitnehmen, vor allen Dingen bei der Abfahrt, die am Samstag ist. Da ist das Zuschaueraufkommen dann doch nochmal ein anderes als beim Super-G jetzt zum Beispiel. Auch was dann die Zufahrt und so nach Kitzbühel rein, das ist natürlich alles nie im Leben ausgelegt auf so eine riesige Anzahl an Menschen und an Fahrzeugen und alles, was dazugehört. Aber du, top organisiert und ja, muss man mal machen. Also Empfehlung meinerseits.
Ja, dann hoffe ich, dass das französische Bier halbwegs geschmeckt hat. Und ja, bevor wir in die Analyse gehen, so die letzte Frage: Was war denn so die größte Persönlichkeit, die du in Kitzbühel gesehen hast?
Die größte Persönlichkeit. Ja gut, den Arni habe ich von Weitem gesehen, den Kollegen Schwarzenegger, Bernie Ecclestone und Gerhard Berger, die ja auch wirklich jedes Jahr da sind und die sehr eng befreundet sind und da auch sich das Rennen immer zusammen anschauen. Das, denke ich, sind schon Namen, die man so erstmal stehen lassen kann.
Absolut, ja, das klingt ja schon mal gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann widmen wir uns wirklich der Analyse zu den Rennen aus Kitzbühel. Die legendäre Hannenkan-Abfahrt hat am Samstag stattgefunden und man muss sagen, ja, die Bedingungen waren ganz gut. Wir haben über den Lauf der Woche immer strahlenden Sonnenschein gehabt in den Trainingsläufen und auch am Super-G. Am Samstag war damit dann Schluss. Es war ja bewölkt, es war bedeckter Himmel, aber trotzdem waren es jetzt keine, ja, ich sag mal, es war jetzt nicht die allerschwerste Streifabfahrt überhaupt. Die Piste war zwar hart, war ruppig, aber auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt einmal, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann, als in den Vorjahren. Und mit dem Matthias Mayer hat der ÖSV und ganz Ski Österreich einen würdigen Sieger, würde ich sagen, erlebt. Matthias Mayer hat das Rennen ganz klar, ja, eigentlich in der Mittelpassage von diesem Kurs gewonnen. Mit einer bestechenden Fahrt dort, wo es etwas flacher wird, wo es darum geht, den Schwung kurz zu halten, und das hat er meiner Meinung nach auch richtig perfekt gemacht. Auch schon im Super-G hat man das gesehen, dass er einfach mit dem Schwung sehr schnell fertig wird. Das gefällt mir so gut an ihm derzeit. Er ist ja in einer bestechenden Form, hat in Wengen zum ersten Mal eine Kombination gewonnen, dort dann auch die Abfahrt, ja, durch einen Fehler eigentlich sich um einen besseren Platz gebracht, und jetzt in Kitzbühel also tatsächlich mit einer traumhaften Fahrt fast schon. Vielleicht wäre im oberen Abschnitt noch ein bisschen besser gegangen, aber mit einer wirklich starken Fahrt und schönen Fahrt hat er sich also diesen, ja, wahrscheinlich einen seiner größten Karriere-Siege geholt.
Ja, und er gehört jetzt inzwischen auch mit diesem Sieg, der natürlich gerade in Österreich eine unglaubliche Bedeutung hat, gehört er zu den größten österreichischen Skifahrern aller Zeiten. Er ist Olympiasieger in Sochi 2014, er ist Olympiasieger im Super-G in Pyeongchang 2018, er hat jetzt die Streif gewonnen. Also der reiht sich, was die Erfolge angeht, reiht er sich im ganz oberen Regal ein. Das haben nicht viele geschafft, und das auch in dem Abstand von Sochi 2014, Kitzbühel 2020, von 6 Jahren. Also Wahnsinn. Der ist ein ganz großer.
Ja, da hast du durchaus recht. Er hat immer wieder die eine oder andere Schwächephase in seiner Karriere schon hinter sich, aber wirklich über die Jahre eigentlich. Wenn es wirklich darauf ankommt, bei den richtig großen Rennen, dann liefert er immer wieder ab. Er ist wirklich ein Mann für die großen Rennen. Ich würde sagen, hören wir uns auch einmal selber an, was der Streifsieger von 2020 zu seinem sensationellen Sieg zu sagen hat.
Ja, es ist, meine Abfahrtssaison ist heuer doch sehr konstant und sehr gut. Also von dem her bin ich schon sehr zufrieden. Es hat natürlich nicht immer ganz gereicht fürs Podium, aber ich war bei den meisten Rennen Top 5. Ich glaube, ich habe nur ein Rennen wirklich vergeigt. Und ich habe gewusst, dass ich sehr schnell sein kann. Und in Kitzbühel gehört einfach sehr viel zusammen. Und ich war sehr fokussiert am Start. Ich habe wirklich probiert, ruhig zu sein, mir auf meine Skifahren zu vertrauen. Und das ist mir heute sehr gut gelungen. Und ich glaube, deswegen habe ich so eine schnelle Zeit überlegen haben können.
Ja, und eine Frage, die den österreichischen Journalisten vor allem immer wieder auf der Zunge liegt, ist: Was macht der Matthias Mayer jetzt mit seiner Gams, mit seiner goldenen, die er bekommen hat? Und da hat er verraten in der Pressekonferenz, dass er eigentlich eine recht eigene Tradition hat.
Ja, ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich heute noch die goldene Gams wirklich mitnehmen kann. Ich habe gestern so gescherzt beim Abendessen, weil mein Trainer, der Sepp Brunner, der hat mich nämlich gefragt, was ich damit tue. Dann habe ich gesagt, ich habe keine einzige Gams bei mir daheim stehen, sondern ich habe sie immer jemand Speziellen weitergeschenkt. Und dann habe ich gesagt, siehst du, Sepp, gut, dass du mich gefragt hast, weil jetzt schenke ich dir die. Nein, die kannst du mir nicht geben. Und dann habe ich gesagt, ja, wirst du schon sehen, es geht sich aus, dass ich mir noch einmal eine habe. Und die hole ich mir daheim. Und vielleicht halte ich mir die wirklich daheim.
Also ganz sicher ist er sich noch nicht, aber die Gams wird wahrscheinlich wieder an einen Trainer gehen, weil er meint, er wird sie einmal eine Gams holen. Ja. Ganz schön übermotiviert.
Wer kann, der kann, würde ich mal sagen. Kann er sich erlauben, so wie er zurzeit drauf ist. Und du, jetzt, er kommt jetzt immer als Sieger wieder nach Kitzbühel zurück. Und ja, du, da ist noch alles möglich. Und dann holt er sich halt noch eine. Und selbst wenn er sie sich nicht nochmal holen sollte, die Gams, den Sieg und diese Emotionen, die waren ja auch wirklich beeindruckend. So habe ich ihn auch selten erlebt. Das hat ja am Freitag schon angefangen, als er da ins Ziel ist und zu dem Zeitpunkt auch noch die Bestzeit hatte beim Super-G, wie er da dieses Bad in der Menge mitgenommen hat. Und am Samstag hat er das auch nochmal voll ausgekostet. Und ja, du, diese Momente, die nimmt ihm keiner mehr. Und mei, die Gams ist natürlich eine schöne Erinnerung, aber versprochen ist versprochen. Ja.
Absolut. Er hat ja eigentlich fast schon einen legendären Jubel auch gemacht, wie er sich da so wirklich nach hinten gestreckt hat, die Arme weit ausgestreckt hat. Das war richtig cool. Er hat das also wirklich genossen. Ja, sicher ein ganz, ganz großer Moment in seiner Karriere, in der Karriere von Matthias Mayer. Ja, Vincent Griechmeier. Mit Vincent Griechmeier ist dann gleich ein zweiter ÖSV-Fahrer. Ja, auf Platz 2 gefahren und hat für einen ÖSV-Doppelsieg gesorgt. 22 Hundertstel Sekunden haben ihm gefehlt auf die Siegerzeit. Zeitgleich mit Bert Voigt natürlich. Ja, und bei Vincent Griechmeier ist es so, dass er ja eine durchwachsene Saison fährt, muss man sagen. Er hat ja schon einen Sieg gefeiert, und zwar beim Super-G in Gröden. Aber er hat natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche. Zweimal hat er eine Medaille gewonnen bei der WM, da keine davon in Gold war. Letztes Jahr war er da auch nicht restlos zufrieden. Der geht einfach sehr, sehr hart zu sich selbst. So kommt er immer wieder rüber. Und an diesem Wochenende glaube ich mit dem zweiten Platz, dass er durchaus glücklich war, dass er da aufs Podest gekommen ist. Bei ihm muss man auch sagen, er hat einen tollen Steilhang gefahren, hat dann aber viel Zeit verloren trotzdem im Flachstück auf diesem Ziehweg. Da ist er nur die 31. Zeit gefahren. Übrigens witzigerweise Bert Voigt auch, der hat ja das Rennen auch dort verloren eigentlich. Und dann, das kommt auch noch hinzu, durch die Traverse war Vincent Griechmeier am schnellsten, aber er hat dann einfach zu wenig Tempo in den Schlusshang, in den Zielhang mitgenommen, nur die 27. Zeit, hat da nochmal ja, fast 3/10 verloren auf Matthias Mayer, und so hat er dann eigentlich ja, den Sieg vergeben. Machen wir das Podium noch perfekt. Bert Voigt auch auf Platz 2 gelandet. Er hat gemeint, die Instinkte haben ihn ein bisschen verlassen, und zwar schon im Steilhang, schon relativ früh im Rennen. Da habe ich es eben auch schon erwähnt, da ist er die 38. Zeit gefahren in dem Flachstück, das nach dem Steilhang kommt. Die Ausfahrt hat er also nicht gut erwischt. Er war dann der absolut schnellste im Zielschuss, aber da war dann der Rückstand sozusagen auf Matthias Mayer, obwohl er ja vor ihm gekommen ist, dann schon zu groß. Und damit hat er erneut, muss man ja sagen, einen Sieg in Kitzbühel verpasst. Erneut deswegen, weil es schon sein fünfter zweiter Platz in Kitzbühel war. Und das war natürlich dann auch das große Thema, Gesprächsthema bei Bert Voigt. Was sagt denn er dazu, dass es wieder nur ein zweiter Platz geworden ist?
Keine Sorge, so wegen dem fahre ich keine Saison länger oder weniger lang. Also ich glaube, die grösste Sorge von euch Journalisten ist seit 4 Jahren, mich zu fragen, wann ich endlich das erste Mal gewinne. Ja, es ist kein Wunschkonzert da in Kitzbühel. Jeder riskiert natürlich sehr viel und ja, ich bin zwar sehr konstant, aber ich bin jetzt nicht der absolute Siegfahrer, der immer die Rennen gewinnt. Da gibt es ganz andere, wie er, ein Dominik Paris und der Meier Matthias kennt man auch. Er hat auch noch nicht 20 Siege auf dem Dach, aber dafür sehr wichtige Siege. Also das sind natürlich Leute, die riskieren ja sehr viel an solchen Tagen. Und ja, dann muss man das einfach auch akzeptieren. Und es ist immer noch ein zweiter Platz in Kitzbühel. Also das darf man einfach nie vergessen. Das ist das schwierigste Rennen für alle Athleten. Und ich glaube, heute wieder zu sehen, es wurde riskiert. Und der 15. vom ganzen Rennen war irgendeine Sekunde zurück. Also das muss man mal eigentlich in Relation setzen, wie schwierig das eigentlich ist, hier oben zu sitzen.
Tobias, was ist denn dir sonst so im Allgemeinen bei diesem Rennen aufgefallen?
Ja, mir ist schon aufgefallen, was du am Anfang auch angedeutet hattest, dass die ersten fünf dass die 31 Hundertstel Differenz haben. Und das ist auf so einer Strecke wie der Streif natürlich auch nicht gewöhnlich, dass wir hier so ein knappes Rennen erleben und dass wir, und wir kommen gleich auch noch auf den Super-G, wieder zwei Leute auf dem Podest haben, die zeitgleich ins Ziel kommen. Und das nach solchen irren Fahrten und Passagen, die dort bewältigt werden müssen. Also das war an diesem Wochenende, was die Bedingungen angeht, hatte man auch tatsächlich nicht das Gefühl, dass wir eine Piste sehen, die extrem abbaut. Ja, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel anschauen, wie die Top 10 in der Abfahrt, wie die von den Startnummern her gelistet sind. Ja, da haben wir zum Beispiel Bryce Bennett aus den USA, der mit der Startnummer 1 gleich eine gute Zeit vorgelegt hat und am Ende des Tages Achter wurde. Dann hat der Mottl Meyer mit der 13 gewonnen, Bert Voits hatte die Startnummer 7, Romit Baumann, über den wir gleich sprechen, ist Siebter geworden, der hatte die Startnummer 25. Also die Piste und die Bedingungen waren extrem ausgeglichen. Und das ist ja auch so ein Faktor, den wir nicht so oft haben in diesem Weltcup. Ja, und das Thema Nebel und sowas, was uns ja schon, du erinnerst dich, diese eine Super-G oder Abfahrt, was das war.
Ja, das Super-G in Gröden, ja.
Genau, der dann ist irgendwie 4 Stunden verschoben wurde. Und das alles hat in Kitzbühel wirklich wunderbar gepasst. Und das muss man schon dazu sagen. Und ich fand das skifahrerische Niveau extrem hoch. Also das hat mir sehr getaugt, wie eng die alle beieinander sind und wie wenige, du sagst es auch, 4 Stürze ist auch für die Streif relativ wenig. Ich bin sehr froh, dass vor allen Dingen auch dieses System mit den Fangzäunen inzwischen so ausgereift ist, dass diese Fangzäune so viel abfangen und man hält da immer den Atem an und es ist da Gott sei Dank wirklich nichts Schlimmeres passiert und das ist wirklich auch positiv bemerkenswert, dass man sagt, man trägt trotzdem auf extrem hohem sportlichen Niveau so ein Rennen aus, ohne aber diese Gefahr, die ohnehin immer mitfährt in Kitzbühel, sie so auszureizen, dass es dann gefährlich wird. Also was dieses Gesamte, was den sportlichen Wert angeht, war das ein extrem, extrem hochwertige Abfahrt, die wir da sehen durften. Leider aus deutscher Sicht, gut, ich habe es jetzt angesprochen, also Romit Baumann, wer jetzt nicht so drin ist im Skiweltcup und uns dann vor der Saison auch noch nicht gehört hat, Romit Baumann ist eigentlich Österreicher und ist auch immer für den österreichischen Skiverband gefahren, jetzt vor der Saison aber, im Sommer stand dann fest, es wird wahrscheinlich eng mit dem Startplatz, letztes Jahr in Kitzbühel, das hat er auch nochmal betont, das war so für ihn der bisschen der ausschlaggebende Faktor, da ist er nämlich nicht nominiert worden für Österreich und er wollte unbedingt in Kitzbühel fahren, hat da keinen Startplatz bekommen und das hat ihn dann zum Umdenken bewegt. Er hat eine deutsche Frau, die beiden wohnen in Kiefersfelden, das ist kurz vor der Grenze oder nach der Grenze, je nachdem von welcher Seite man es anfährt, also es ist auf jeden Fall auf deutschem Boden und die haben geheiratet und er hat dann beantragt bei den beiden Verbänden und beim Internationalen Skiverband, dass er die Nationalität wechseln darf und künftig für Deutschland startet. Alle haben das genehmigt und er ist jetzt Teil des deutschen Teams. Und genau, er hat ganz ordentlich reingefunden in die Saison, dann war es aber eher Durchschnitt. Und jetzt, ausgerechnet in Kitzbühel, hat er den 7. Platz geholt. Für ihn das beste Saisonresultat und eine riesige Genugtuung natürlich auch für ihn, da zu sagen, hey, ich habe es jetzt im Endeffekt dem österreichischen Publikum bei der größtmöglichen Plattform, die du 2019, 2020 in der Saison haben kannst, habe ich denen gezeigt, dass ich wirklich gut Skifahren kann. Und ja, das ist aus deutscher Sicht wirklich die schöne Geschichte, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Auch Andreas Sander hat mir das ganze Wochenende über gut gefallen, der 11. geworden ist. Ja, aber du weißt, ich habe dich ja immer ein bisschen aufgezogen hier mit Kitzbühel-Sieger und Kitzbühel-Sieger.
Ja, damit ist jetzt Schluss.
Ja, der Bumerang fliegt jetzt zurück, ja, über die Grenze. Und ja, die große Hoffnung war Thomas Dresen, der letzte Woche in Wengen noch 3. wurde in der Abfahrt und die ganze Saison eigentlich schon wirklich in der Abfahrt auch immer sehr konstant und sehr gut war und 2018 in Kitzbühel gewonnen hat, aber leider hundsmiserables Wochenende aus seiner Sicht hingelegt hat. Also er hat selber, war selber sehr kritisch jetzt auch mit ihm. Bei Gott, ich will niemanden für den 26. Platz in Kitzbühel kritisieren, wo ich in meinem Pressezentrum oder auf meinem Sofa sitze. Die leisten da alle einen Riesenjob, aber er selber war extrem unzufrieden mit sich und wir alle wissen, dass er mehr kann als Platz 26, der am Ende des Tages rausgekommen ist mit fast 2 Sekunden Rückstand auf Matthias Mayer und das bei einem relativ engen, selektiven Feld. Boah, scheiße, da haben wir uns mehr erhofft. Aber er hat es, das war von Anfang bis zum Ende, war das nicht stimmig. Also sowohl im Super-G, was jetzt nicht seine Paradedisziplin ist, das ist die Abfahrt, aber auch im Super-G war er schon auf dem Podest in dieser Saison, kann er also auch. Und er hat mit der Linienwahl Probleme gehabt. Also Sack hat das selber auch gesagt und war auch klar und deutlich zu sehen, wie gerade die Besten den Anfangsteil der Streif gefahren sind und wie Thomas Dresen ihn gefahren ist. Und da gibt's ja diese eine extreme Rechtskurve, relativ am Anfang. Und da war er meilenweit von der Linie entfernt, die eben die Fahrer aus dem Top-Segment am Ende gefahren sind. Und irgendwie war es ein verkorkstes Wochenende für Dresen. Auch in der Abfahrt, in den Trainings war er auch nie so weit dabei, dass man sagt so, scheiße, ihm ist jetzt nur diese eine oder diese 2 Wettkampfläufe ausgegangen, der Rest war top. Irgendwie Dresen und Kitzbühel 2020 wollte nicht zusammenfinden.
Ja, obwohl er ja eigentlich wirklich wissen sollte, wie, wo die perfekte Linie liegt.
Ja.
Aber was mir sehr getaugt hat, es gab natürlich etliche Geschichten über den Thomas Dresen, weil es ja seine Rückkehr war nach Kitzbühel, nach seiner Verletzung. Und er hat auch ein sehr lesenswertes Interview gegeben bei der Tiroler Tageszeitung, wo er sich auch über andere Themen geäußert hat, die man jetzt vielleicht nicht so oft hört. Er hat da zum Beispiel erwähnt, dass es übers Preisgeld hat er geredet. Es gab ja wieder das Rekordpreisgeld von 100.000 Euro für den Sieger. Aber er hat halt gemeint, ja, da ist die Verteilung nicht so ganz richtig, weil wenn du Zehnter wirst, dann hast du auch eine irrsinnige Leistung hingelegt und kriegst eigentlich dafür relativ wenig Lohn. Also das fand ich recht bemerkenswert und das fällt einem jetzt immer öfter schon auf, dass er da sich Gedanken macht. Das gefällt mir sehr gut. Er ist sehr reflektiert und ja, man kann mit ihm über andere Dinge auch sprechen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er sich auch abseits der Strecke entwickelt.
Und weil er ein Kandidat eigentlich für die oberen Plätze, also für den großen Geldtopf ist. Also er ist keiner, der dann regelmäßig 15. wird und sagt, hey, ich will ein bisschen mehr Kohle haben, sondern er wäre einer, der eher von oben kommt und von oben nach unten verteilen würde. Das ist im Sport und in der Gesellschaft leider ja auch nicht selbstverständlich. Gell?
Ja, absolut. Gut, und du hast ihn schon erwähnt, Romet Baumann, ja, wirklich einer sehr, sehr interessante Persönlichkeit, ein sehr spektakulärer Karriereweg, würde ich sagen. Früher eben für den ÖSV gestartet. Ich kann mich noch erinnern, wie er da bei der Heim-WM damals, Heim-WM in Schladming, Bronze gewonnen hat in der Kombination. Das war sicher wahrscheinlich der größte Moment in seiner Karriere. Hat dann auch zweimal, glaube ich, eine Kombination auch im Weltcup gewonnen. Und jetzt, ja, vor einem Jahr ist er da im Training, nach dem Training nach Hause gefahren, nach den 2 Trainingsläufen hat er heim müssen. Und in diesem Jahr, ja, fährt er da locker mal auf Platz 7, ist der beste Deutsche. Und was muss man auch noch dazu sagen? Er hat ja tatsächlich sogar profitiert von der Verletzung von Dominik Paris, weil der sich verletzt hat, ist er in die ersten 30 gerutscht, hat dann die Startnummer 25 bekommen und hat so eben, weil sonst wäre ja irgendwas mit wahrscheinlich jenseits der 40 gekommen, da geht es ja dann nochmal eine andere Startreihenfolge. Also da hat er wirklich davon profitiert und so schnell kann es gehen, so schnell liegt Freude und Leid beisammen und ja, wie gesagt, ein tolles Resultat vom Romet Baumann, eine wirklich, ja, kontrovers diskutierte Figur.
Und was mich jetzt, was man glaube ich auch noch erwähnen muss und was wir nicht unter den Teppich kehren sollten, ich habe es tatsächlich selbst auch nicht erlebt, aber im Fernsehen wurde im österreichischen Rundfunk und im ersten in Deutschland wurde darüber auch berichtet, dass die Fans teilweise ja sich dann nicht ganz ordentlich verhalten haben gegenüber Romet Baumann. Jetzt natürlich nicht alle, wir reden hier immer von einigen wenigen, aber diese Ausnahmen gibt es im Sport leider immer, die ihn da mit Schmährufen und sowas bedacht haben, ob seines Wechsels von Österreich nach Deutschland. Also da muss ich sagen, das ist vom Niveau her aber ganz weit unten. Also was soll das? Ja, verstehe ich nicht.
Ja, man muss dazu sagen, er hat in der Woche vor den Kitzbühel-Rennen ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, sollte er gewinnen, dann würde er die deutsche Hymne mitsingen. Und da haben sich jetzt dann, ja, die einen oder anderen haben das irgendwie in den falschen Hals bekommen und haben ihm das irgendwie sozusagen, ja, schlecht ausgelegt. Und das trägt dann auch noch dazu bei. Aber was mir wirklich auch aufgefallen ist, dass er generell sehr schnell kritisiert worden ist von den Fans, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, dass es einfach ein Gewinn für jeden ist. Er freut sich, dass er einen Startplatz im DSV-Team hat. Und die Deutschen freuen sich, dass so einen routinierten Abfahrer wie Romet Baumann jetzt im Team haben.
Ja, und in Österreich war der Platz halt auch nicht frei. So, und dann, er hat jetzt auch schon ein gewisses Alter und er nimmt dadurch letztlich auch den ein oder anderen Startplatz dann vielleicht weg, wenn man ihn zwanghaft, nur weil er früher halt sich Verdienste ums österreichische Skifahren errungen hat, nimmt er dann anderen Leuten auch den Startplatz weg. Und in Österreich war kein Startplatz frei. In Deutschland war der Startplatz frei. In Österreich kann man einerseits dann irgendwie froh sein und sagen, ja, okay, er ist jetzt nicht mehr da. Das kann intern nicht für Unruhe sorgen. In Deutschland ist man froh, dass man, wie du sagst, einen erfahrenen Läufer hat. Die anderen Teamkollegen sagen, er ist ein guter Typ, er passt total rein, bringt sich super ein. Also für den DSV gut, für den ÖSV gut, für Romet Baumann selber gut. Leute, wo ist denn dann das Problem? Gibt für mich keins. Punkt. Ja,
absolut, ja. So sehe ich das auch. In diesem Sinne wünscht man dem Romet Baumann auch alles Gute weiterhin im deutschen Team. Gut, ich würde noch sagen, kommen wir noch kurz zu den Schweizern. Bert Voigt schon angesprochen, auf Platz 2 gelandet. Mit Carlo Janka gibt es einen weiteren Swiss-Ski-Fahrer. Und so sagt man ja, zu Skifahren in der Schweiz, das haben wir gelernt, gell, Tobias, also Ski. Und Carlo Janka ist auf Platz 10 gelandet. Der hat aber weniger, ja, jetzt eben mit dem Rennen, mit dem Ausgang zu tun gehabt. Er hat nämlich danach noch mit einigen Aussagen für Aufsehen gesorgt, Tobias.
Also er hat es nicht nur auf der Streif krachen lassen, sondern unten auch im Ziel. Und er hat die Stimmung kritisiert. Er hat sie als, ich zitiere jetzt, als extrem schlecht bezeichnet. Also er nimmt da, als Meier dann ins Ziel fährt und dann jubelt. Und er meint, bei so vielen Leuten, die hier sind, sei die Stimmung dann eben schlecht. Und viele sind hier wegen sich selber. Andere haben noch andere Gründe zum Hiersein. Und den Sport gibt's da so nebenbei auch noch. Es kommt einem so vor, sagt er, dass der Sport neben all dem drumherum nicht die Rolle spielt, die er laut Carlo Janka spielen sollte. Ich kann da schon auch verstehen, was er meint. Ja, wenn wir jetzt über Weißwurstpartys und Promi-Geschichten und so weiter sprechen, dass da auch noch was anderes eine Rolle spielt, da bin ich schon bei ihm. Er sagt aber, natürlich ist das für den Skisport sind das total wichtige Rennen, also schwingt da dann auch wieder ab. Und er hat als Referenz, als Vergleich dann so ein bisschen auch jetzt die Rennen in Wengen und in Adelboden gezogen, die nicht weit zurückliegen, ja, wo wir dann jetzt auch Siege von Schweizern gesehen haben. Ja, ob das jetzt Bert Voigt war oder Daniel Jühl in Adelboden. Und da hat er gesagt, ja, da ist die Stimmung einfach nochmal eine ganz andere. Und das hat ihm in Kitzbühel so ein bisschen gefehlt. Da bin ich sogar ehrlich gesagt bei ihm. Also mit der Stimmung, mit der ganzen Atmosphäre, seht's mir nach, liebe österreichische Skifans. Aber da kann Kitzbühel nicht ganz mithalten, weil es aber auch ein anderes Event ist. Ja, Kitzbühel hat tatsächlich auch einen ganz anderen Ausgangsgrundstellenwert, was dieses Drumherum angeht. Es ist eben ein Promi-Ort, eine Veranstaltung, wo es eben viele Dinge rundherum noch gibt, die halt auch so im Fokus stehen. Und es ist ein Anzugspunkt für Fans eben aus aller Welt. Und in Wengen, in Adelboden, da hast du eben dieses Geschlossene, ja, was diese gesamten Schweizer Fans alle mit ihren Fahnen bewaffnet, was die da für einen Alarm machen. Da kommt halt tatsächlich eine andere Atmosphäre auf, wie das jetzt bei Kitzbühel zum Beispiel der Fall ist. Ja, man kann es ja, dann ist es halt so, wenn du im Fußball, weiß ich nicht, ein Champions League-Halbfinale Real Madrid gegen Paris Saint-Germain hast, wird nie so eine Atmosphäre sein, wie wenn Celtic Glasgow gegen die Glasgow Rangers spielt. Ja, also es ist einfach, es kommt einfach aus einer anderen Kategorie. Ja. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas. Ja, jetzt aber
fällst du mir natürlich auch in den Rücken und sagst, dass das eine schlechte Stimmung ist in Kitzbühel. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich keine schlechte Stimmung, bitte.
Das habe ich. Jetzt drehst du mir die Worte im Mund rum. Ja? Ich habe vorhin noch von der Stimmung geschwärmt. Ich habe nur gesagt, dass sie zum Beispiel mit Adelboden und mit Wengen, weil es irgendwie eine andere Mentalität, nicht die Mentalität der Menschen, aber dieses Rennen an sich eine andere Grundmentalität mitbringt.
Ja, ja, da hast du schon recht und ich finde es auch gut. Was soll er denn anders sagen, der Carlo Janka? Natürlich ist die Stimmung in Wengen und in Adelboden besser als in Kitzbühel. Wäre ja blöd, wenn er was anders sagt. Und es stimmt schon natürlich, dass du in Kitzbühel viele, ein ganz eigenes Publikum hast. Und wir haben ja gesagt, wie viel dort los ist, wie viel Trubel und so weiter. Also das stimmt schon.
Ja, und da habe ich aber jetzt, wenn wir das Thema Stimmung noch abschließen dürfen, um auch dich zu besänftigen und unsere österreichischen Zuhörer, dann soll Kollege Janka jetzt unter der Woche am Dienstag mal nach Schladming gehen.
Ja, genau, ich wollte schon sagen, genau, dort beim Night Race, da ist sicher, wenn nicht sogar die beste Stimmung im ganzen Weltcup bei 50.000 Zuschauern, was wir da immer haben. Also das ist sicher ein absolutes Highlight. Ich würde vorschlagen, wir gehen über zum Super-G, der einen Tag davor passiert ist, gefahren wurde. Und dort hat sich Kjetil Jansrud zum ersten Mal seit März 2018 wieder einen Sieg im Weltcup geholt. Er hat den Super-G gewonnen mit 1600stel Vorsprung und auch hier haben wir zwei Zweitplatzierte vor. Alexander Aamodt Kilde, also ein norwegischer Doppelsieg, aber auch Matthias Meyer ist schon am Freitag aufs Podest gefahren, zeitgleich mit Kilde. Ja, Kjetil Jansrud, das darf man gar nicht vergessen. Der hat schon dreimal in seiner Karriere die Kugel für den Super-G-Weltcup gewonnen. Ich glaube, auch eine Kugel steht bei ihm daheim vom Abfahrts-Weltcup. Ein wirklich sehr, sehr erfahrener und schon sehr erfolgreicher Fahrer, der in dieser Saison ja noch durchaus ein bisschen zu kämpfen hatte und jetzt eben schon lange auf einen Sieg warten hat müssen. Ich glaube, ich habe ihn ja auch zu Beginn der Saison in den Speed-Disziplinen wirklich ganz vorne als Kandidaten für eine Kugel getippt. Das ist bis jetzt noch gar nicht der Fall gewesen, aber diesmal hat er mal wieder zugeschlagen und hat sich den Super-G von Kitzbühel geholt. Und wo hat er das Rennen gewonnen? Wenn wir da auf die Zwischenzeiten schauen, Kjetil Jansrud war ganz klar im obersten Streckenabschnitt der schnellste. Da gab es ja diese eine Passage gleich nach ein paar Fahrsekunden, diese langgezogene Rechtskurve, wo man sich nicht ganz sicher war, wie weit muss man ausholen, weil dann folgte ein Sprung. Und bei diesem Sprung haben wir, der eine oder andere Fahrer hat da ein Problem gehabt, das nächste Tor überhaupt zu erreichen. Da ging es wirklich um die perfekte Linienwahl, schon bevor man zu diesem Sprung abhebt. Das hat Kjetil Jansrud eben ganz klar am besten geschafft, wenn man da so auch die Teilzeiten vergleicht mit der ganzen Konkurrenz. Dort ist er jeweils die Bestzeit gefahren. Unten in der Traverse war er dann gar nicht einmal so der schnellste, aber es hat dann eben gereicht für den Sieg. Kjetil Jansrud gewinnt also vor Alexander Aamodt Kilde zeitgleich mit Matthias Meyer. Was ist denn so, Tobias, was sind deine Beobachtungen zum Super-G vom Freitag? Du warst ja direkt an der Strecke vor Ort.
Also auch hier haben wir wirklich wieder ein sehr knappes Rennen gesehen, was die Zeiten angeht. Und das der Jansrud mit der 19 da noch reinfährt. Wir waren eigentlich, also auch im ganzen Pressezentrum, waren sich eigentlich alle einig, dass, und der Jubel war einerseits riesig, als Matthias Mayer dann in Führung gefahren ist. Dann sind die Norweger ausgeflippt wegen Alexander Armut Kilde, also von Seiten der Journalisten. Und dann war ich eigentlich gerade kurz davor, rauszugehen, wieder an die Strecke. Also ich war die Ersten, mit meinem Kollegen war vereinbart, ich schaue mir die ersten 15 Fahrer noch an. Also die schaut er sich an der Strecke an, weil Thomas Dresen eben mit der 15 gefahren ist. Und dann ist er gekommen, um mich abzulösen. Da habe ich gesagt, ja, und dann gehe ich hoch an die Strecke und schaue mir so die letzten 20 Fahrer an. Und dann hatte ich meine Sachen schon gepackt und dann steht der Jansrud oben. Und dann haben wir gedacht, komm, schau dir den Lauf von Jansrud nochmal an. Ja, dem traust du hier schon noch Top 5 oder so, traust ihm zu, ist bei ihm immer möglich, und schau dir den Lauf noch an und dann geh hoch auf die Strecke. Gut, dass ich geblieben bin. Also das war dann schon echt ein Statement, das er abgeliefert hat. Und ja, du, auch hier, wir haben wirklich wieder ein extrem hochwertiges Rennen gesehen, was das Fahrerische angeht, die Bedingungen exzellent, ja, also viel besser geht's kaum. Und super spannend, also das auch hier, wir haben wieder, was die Startnummern angeht, die Piste hat super gut gehalten, ja, weil du eben die Startnummer 19 gewinnt, die Startnummer 11 ist dann Zweiter, der Mottlmeier, Mauro Kawietzl, ja, bei ihm hoffe ich, dass irgendwann der Knoten platzt und er mal diesen Weltcupsieg dann endlich holt, der Vierter wird, ein ganz starkes Rennen wieder auch gefahren hat und ja, super ausgeglichen, Andreas Sander auch hier, tolles Wochenende gehabt, 8. Platz, richtig starke Leistung. Und was mir aufgefallen ist, und das ist immer, also Kollege Pantyro, ich werde nicht so wirklich schlau aus ihm. Ja, wir reden gleich auch noch über den Slalom, wo es dann wieder einen Nuller für ihn gibt. Aber hier wird der Neunter auf diesem anspruchsvollen Kurs im Super-G in Kitzbühel, wird Alexi Pantyro Neunter. Das ist der Wahnsinn. Ja, und er bringt sich gerade selbst, wenn er diese Unkonzentriertheiten, diese Einfädler und diese Nuller, die er gerade in den technischen Disziplinen, was sein Steckenpferd ist. Ich weiß, ich gehe schon wieder ein bisschen weiter in unserer Debatte, aber das gehört an der Stelle, kann ich das einfach nicht trennen. Wenn er diese Unsicherheiten weglassen würde, wäre er längst vorne im Gesamtweltcup. Und dann hätte er jetzt alle Trümpfe in der Hand. Weil mit genau solchen Ergebnissen, das ist das, was wir gesagt haben. Du musst in den Technikbereich musst du den Grundstein legen, wenn du den Gesamtweltcup holen willst. Weil Rennkalender und so weiter und so fort und Christoffersen haben wir alles durchgekaut. Und dann kannst du genau über solche Ergebnisse, wie es jetzt in Kitzbühel tut, kannst du im Endeffekt sagen, hey, damit qualifiziere ich mich dazu, der Beste der ganzen Saison in allen Disziplinen zu sein. Und er ist es ja eigentlich, wenn man so diese Vielseitigkeit nimmt, ist es ja eigentlich. Weil Neunter in Kitzbühel zu werden, im Super-G, als eigentlich Technikexperte, ist ein Wahnsinnsergebnis. Ja, aber dann kommt natürlich Sonntag, über den reden wir gleich noch. So, jetzt bin ich schon ein bisschen abgeschweift, aber das kann ich da, wie gesagt, nicht auseinanderlegen, weil es so bemerkenswert für mich ist, dass er Neunter wird. Aber er erntet das nicht, was er sät in dem Super-G.
Ja, das stimmt. Ich will noch kurz das Ganze zusammenfassen, aus österreichischer Sicht: Matthias Mayer auf Platz 2, Vincent Griechmeier auf Platz 6, also zweimal ein gutes, ein starkes Ergebnis für den Winz. Auf Platz 12 Daniel Dankelmeier, der eigentlich als einziger mit so einer richtig hohen Startnummer dort vorne reingefahren ist. Mit Startnummer 37 ist er auf Platz 12 gefahren. Und unmittelbar vor Marco Odermatt, genau, der ja sein Comeback gegeben hat in Kitzbühel nach dieser Verletzung, die er sich da in alter Partie zugezogen hat, wo er dann sogar mit schmerzenden Knie noch ins Ziel gefahren ist. Ja, also der ist wieder zurück im Weltcup. Und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir gleich zum Sonntag wechseln, zum Slalom, der ja auf dem Ganzlernhang stattgefunden hat. Und dort hat sich zum dritten Mal in der Saison erneut also Daniel Jühl den Sieg gefeiert. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, auch für dich, Tobias. Denn Daniel Jühl ist ein ganz besonderer Freund unseres Podcasts. Denn Daniel Jühl ist tatsächlich bislang in jeder einzelnen Folge vorgekommen.
Tatsächlich.
Daniel Jühl nämlich, vielleicht. Also du kennst es natürlich, das Intro, ja. Es gibt das Startsignal, das klassische. Und dann gibt es ja ein paar gezogene Schwünge im Schnee, ein paar Slalomstangen. Und diese Schwünge,
das ist Daniel
Lühl. Die zieht der Daniel Lühl. Ja? Das ist ein, aus einer Fahrt von Daniel Lühl.
Dann soll er die Gams vorbeibringen.
ja, das wäre was.
Und er bringt sie vorbei und ich verkaufe sie dann an den Mottl Meier.
ja, das wäre was. Also ich würde schon sagen, dass wir mit unserem Podcast, dadurch, dass wir Daniel Jühl jedes Mal vorkommen lassen, so circa 2,73% seines Erfolgs circa ausmachen in der Slalom-Saison. Das kann man getrost so sagen. Na, also er hat sich wirklich, er hat da seinen vierten Weltcupsieg jetzt im Slalom eingefahren und damit ist er ja tatsächlich jetzt der erfolgreichste Slalomfahrer aller Zeiten bei den Herren, der Schweizer. Und Daniel Lühl hat gewonnen vor Marco Schwarz. 1200stel haben ihm gefehlt auf den ersten Weltcupsieg, aber der ÖSV hat erneut eine Gams erwischt. Hurra die Gams, sage ich da nur. Clément Noël ist übrigens Dritter geworden, 37 Hundertstel haben ihm gefehlt.
Hurra die Gams, wir haben keine Gams. Ja, auch da so ein bisschen gemischte Gefühle aus deutscher Sicht. Also erster Durchgang super, ja, also da habe ich dann doch mal aufhorchen müssen, weil es einerseits so war, dass wir den zuverlässigsten Slalomfahrer, den wir wirklich einfach haben in diesem Jahr, Linus Strasser, der war auch wieder wirklich gut dabei, ja, hat einen sehr guten Lauf gezeigt und dann die absolute Sensation. Man muss sagen, die Sicht ist hinten raus wirklich besser geworden. Du siehst es auch, wenn du die Ergebnisliste siehst, dass extrem viele hohe Startnummern in den Top 30 sind. Dass wir da wirklich von Startnummer 68 bis Startnummer 66, 50, 65,
73.
Ja. Irre. Adrian Pertl. Also die Sicht ist hinten raus wirklich besser geworden im ersten Durchgang. Aber okay, es ist eine Freiluftsportart. Da muss man entsprechend auch von profitieren. Und getan hat das Anton Tremmel aus deutscher Sicht. Der da sensationell, da waren die TV-Bilder in Deutschland schon gar nicht mehr drauf, der dann auf den 7. Platz gefahren ist nach dem ersten Lauf. Und ja, ist aber leider im zweiten dann nicht runtergebracht hat, da ist dann natürlich der Druck ein größerer, da ist die Anspannung eine größere, man ist dann als Fahrer, der selten den zweiten Durchgang überhaupt sieht und schon gar nicht die Top 10 sieht nach dem ersten Durchgang, ist da natürlich in Kitzbühel, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Kopf ein bisschen arbeitet und er hat es dann im zweiten leider nicht runtergebracht, ist 18. geworden. Er hat selber gesagt, wenn ihm vorher jemand einen Zettel hinlegt und sagt, Tremmel, du wirst 18. in Kitzbühel im Slalom, das hätte er unterschrieben, aber so ganz zufrieden war er mit seinem zweiten Lauf, der die 22. Laufzeit war, natürlich nicht. Sebastian Holzmann hat mir gut gefallen aus deutscher Sicht, der als 30. gerade so noch mit der Startnummer 65, ja, es auch in den zweiten Durchgang geschafft hat und sich über die 13. Laufzeit im zweiten Durchgang da auf Platz 17 nach vorne gearbeitet hat. Also die zwei, ja, da kann man drauf aufbauen. Ich will da natürlich aber, sowas hätte ich gern regelmäßiger, ja, weil sie sagen es selber und die Trainer sagen es und Felix Neureuther, der Experte ist im Ersten und der natürlich die Jungs kennt, weil er mit denen gefahren ist in den letzten Jahren und weil er sie aus dem Training kennt und weiß, was sie können. Und der Felix sagt dann über beide, ja, sie zeigen das halt zu selten, was sie können. Und es war jetzt mal so ein Tag, wo sie es jeweils in einem Durchgang eigentlich gezeigt haben, was sie eigentlich drauf haben. Und er hofft und erwartet, dass das eigentlich dann auch regelmäßiger kommt. Weil wenn du gar nicht Slalom und gar nicht Skifahren kannst, dann erzielst du solche Ergebnisse auch nicht. Ja, und deswegen, darauf lässt sich aufbauen. Jetzt hoffe ich, dass sie den Schwung mitnehmen und da dann entsprechend auch was rausholen. Und was Linus Strasser im zweiten Durchgang, er selbst hat einen Post gemacht, glaube ich, auf Social Media, dass der Kopf denkt, schneller, 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 aber dass der Körper irgendwann sagt so, nein, der Kopf will zu viel. Ja, also das war, wer den zweiten Durchgang von Linus Strasser gesehen hat, das war ja eine Harakiri-Fahrt vom ersten Tor weg. Ich habe ich habe mir gedacht, was hat er denn jetzt vor? Also der ist da aggressiv reingegangen, das war ja brutal, brutal. Und entsprechend, erster kleiner Fehler schon ganz oben, dann nächster Fehler kurz danach und irgendwann war klar, dieser Lauf, den kann er nicht nach unten bringen. Und er war dann relativ schnell draußen. Es ist ein Heißsporn, Linus Strasser, ja. Und Kitzbühel ist so seine zweite Heimat quasi. Er hat auf dem Ganzlernhang hat er das Skifahren gelernt damals. Und die Familie wohnt auch Teile des Jahres wohnt die auch in Kitzbühel. Also er ist da wirklich oft auch unterwegs. Und er ist von Natur aus schon wirklich ein wilder Hund und ein Heißsporn. Und er hat sich da halt gedacht, so, was ich vom Prinzip eigentlich auch gut finde, hey, alles oder nichts, hau raus, vielleicht gelingt dir der Lauf deines Lebens und du fährst da wirklich in Kitzbühel aufs Stockerl. Aber nee, das war too much, wie er selber dann auch sagt. Ja. Also ja, leider, ich hätte mir den Strasser da schon gern, den hätte ich schon gern in den Top Ten gesehen. Aber ja. Gut,
das so ist das. Das glaube ich, ja. Du hast ja erwähnt, die TV-Bilder waren schon weg. Der ORF hat es tatsächlich sogar geschafft. Der war schon viel früher weg. Nämlich hat er die Bestzeit verpasst aus dem ersten Durchgang. Lukas Braten hat die gefahren mit der Startnummer 34. Da war der ORF schon längst bei Interviews mit einzelnen ÖSV-Fahrern nach dem ersten Durchgang. Und da legt der die Bestzeit hin. Ja? Und das ist ja ein ganz interessanter Kerl. Der Hans Knaus hat den ja schon erwähnt, zu Beginn, vor der Saison noch, wie wir das Interview mit ihm gemacht haben, der hat den ja da erwähnt, Lukas Braten. Und ich habe mir gedacht, mei, warum nennt er da nicht ein paar mehr österreichische Youngster oder so? Oder was soll das? Aber er hat tatsächlich recht behalten, weil der zeigt ja jetzt nicht das erste Mal auf. Ja, Lukas Braten ist ja dann, dann am zweiten Durchgang ist er 18. beste Laufzeit gefahren, aber er ist auf Platz 4 zurückgefallen und dort ist er zeitgleich mit einem gewissen Henrik Christoffersen. Ja, also alle Achtung, 19 Jahre erst alt, erneut eine Talentprobe von diesem jungen Norweger. Ich würde noch gern die Österreicher zusammenfassen. Auf Platz 6 Michael Matt, der mit diesem Ergebnis so ein bisschen seine Formkrise beiseite legen hat können. Er war ja wirklich ein bisschen durch den Wind. Wir haben das auch in diesem Podcast schon erwähnt. Er hat sogar auf einmal von Karriereende gesprochen und ganz, ganz schräge Dinge. Dem geht es eigentlich im Kopf wirklich nicht so gut, aber da mit Platz 6 ist schon, das war ganz gut. Und dann natürlich auf Platz 8 Adrian Pertl, ja, 24. nach dem ersten Lauf, Laufbestzeit im zweiten Durchgang, dadurch auf Platz 8 verbessert und das mit Startnummer 73. Also der Kerl wirklich beeindruckend, muss man schon sagen. Und dann auf Platz 13 noch Manuel Feller, zu dem auch noch ein, zwei Worte, der seinen Rückenproblemen ein bisschen zu kämpfen hat. Der hat gesagt, er war noch nie so ratlos wie jetzt. Es ist so, dass der 110% gibt, sagt er selber, und er will halt dann nicht mit 110% irgendwie 20. werden, oder jetzt ist er halt 13. geworden, für ihn macht das eigentlich keinen Unterschied mehr, sagt er. Also der ist halt ein bisschen auch gerade angeknackst, was das Mentale betrifft, aber bitte nicht vergessen, der hat jetzt 4 Wochen lang oder mehr nicht trainieren können. Ja, die anderen, die sind da nicht so auf der Couch gelegen, oder er wird auch nicht. Er hat auch trainiert, der Manuel Feller, aber trotzdem, die werden ein Training nach dem anderen abgespult haben. Also da hat er einfach Trainingsrückstand und dann ist das ja bitte nur ganz normal, dass ihm da ein bisschen was fehlt. Ja? Also da wäre ich an seiner Stelle vielleicht nicht allzu ratlos, so wie er tut. Ja? Und dann noch auf Platz 16 Fabio Gstrein, erneut Punkte gemacht, für dem läuft es ja recht gut. Also mannschaftlich wirklich ein Top-Ergebnis für den ÖSV. Ja?
Genau, machen wir kurz die Schweizer noch fertig, wo wir ja sonst eigentlich die Namen Zennhäusern und Meillard oben mit drin haben. Zennhäusern 11. geworden, dann Meillard hat den zweiten Durchgang nicht gesehen. Ja, er war eben einer der wenigen aus der oberen Gruppe, die es dann tatsächlich auch erwischt hat. Und stattdessen haben wir dann Reto Schmiediger, der 9. geworden ist und der sich mit der 7. besten Laufzeit im zweiten Durchgang da wirklich noch auf die 9 vorgeschoben hat und damit zweitbester Schweizer geworden ist. Ich glaube, das hätten auch nicht viele vor dem Rennen getippt, dass in diesem extrem starken und auch quantitativ super aufgestellten Schweizer Slalom-Team, Slalom-Team, Reto Schmiedinger dann im Endeffekt der zweitbeste Schweizer ist. Und ja, gut. Trotzdem, also Daniel Jühl reißt halt wieder alles raus und vielleicht auch da nochmal kurz zu sagen, dass er dann die vierte Laufzeit, er hat gerade so einen Flow, es ist unglaublich und das ist auch so viel Kopfsache dann immer und es stimmt gerade alles und er knallt halt dann auch die Dinger runter und boah, der ist bockstark, Wahnsinn. Also für die Schweizer, obwohl die anderen nicht so performt haben, wie man es eigentlich erwartet von ihnen. Natürlich wieder ein genialer Tag in Kitzbühel.
Absolut, weil dann kommt eben ein Reto Schmiediger daher mit Startnummer 46 und dann fährt er in die Top 10. Ja? Tanguy Neff im zweiten Durchgang dann noch ausgeschieden. Gut, und jetzt sprechen wir noch kurz über das große Ganze. Henrik Christoffersen, zwar nur Vierter geworden, das Podest verpasst, aber trotzdem die Führung im Gesamtweltcup ja, abgesichert, ausgebaut. Und ich würde sagen, nach wie vor auch dann der Favorit auf den Gesamtweltcup.
Ja, weil sich Panteiro eben auch jetzt der zweite Einfädler in Folge, der zweite Nuller in Folge, Christoffersen, er gewinnt die Dinger nicht. Ich habe ja von Bayer Leverkusen des Skisports schon gesprochen. Er gewinnt die Dinger nicht, aber er holt sich im Endeffekt konstant seine Punkte. Zweiter ist Kilde, der noch überhaupt keinen Weltcup-Sieg hat in dieser Saison. Das heißt, du bist gerade wirklich in so einer Phase drin, die Konstanz liegt da eben halt auch vorne. Ja, und der Mortel Meier, der, klar, der holt natürlich seine Siege, aber der ist halt auch, macht dann mal im Riesenslalom ein paar Punkte oder gewinnt halt so eine Kombination. Es ist super spannend. Aber man muss natürlich auch sagen, Panteiro, ich habe es erwähnt, wird dann halt Neunter im Super-G, war jetzt, wie viel da war er nach dem ersten Durchgang? Sechster, glaube ich. Oder er war auf jeden Fall recht vorne dabei. Und wenn er die Dinger halt auch mal wieder runterbringt ins Ziel, dann würde er aber halt genau auch diese Punkte machen, die ihm jetzt gerade fehlen. Weil wenn dir jedes Wochenende 40, 45, 50 Punkte auf Christoffersen abgehen, dann kommen am Ende des Tages halt 99 Punkte Rückstand, die er jetzt gerade hat, die kommen dann raus. Aber wir sind auch immer noch in dieser magischen 100-Punkte-Marge drin. Ja, also jetzt, lass uns jetzt nach Schladming gehen am Dienstag. Hm. So, der Kilde und der Meier, die werden da nicht punkten. So, lass den Christoffersen diesmal einfädeln, lass Panteiro gewinnen und dann sitzen wir zwei Vögel hier und müssen zusehen, wie Panteiro plötzlich wieder den Gesamtweltcup anführt. Also, es ist hier noch gar nichts entschieden und es ist mega spannend. Es wird richtig, richtig geil, glaube ich, was da abgeht in Richtung Gesamtweltcup. Da können wir uns auf ein packendes Finish noch einstellen. Aber Fakt ist auch, viele Einfädler, Alexi, darfst du dir nicht mehr erlauben. Weil irgendwann fährt der Zug nämlich weg. Mhm. Ja.
Ich habe ja noch einen ganz kleinen, bescheidenen Wunsch ja, für den Rest der Saison. Ich glaube, vielleicht werde ich noch zum Kilde-Fan ja, und hoffe, dass der jetzt bei absolut jedem Rennen, das er noch fährt, Zweiter wird, weil, damit er dann auch wirklich den Gesamtweltcup gewinnt, ohne ein einziges Rennen im ganzen Jahr gewonnen zu haben. Oder auf der anderen Seite hoffe ich auch wirklich, dass da noch Meier und oder Kilde, Voits ist vielleicht auch schon zu weit hinten, dass die vielleicht ganz am Schluss noch wirklich um die große Kugel mitkämpfen, sodass sie dann vielleicht auch im Slalom antreten, wo sie dann hoffen, dass sie unter die besten 15 kommen, Punkte noch abstauben, die dann vielleicht für den Gesamtweltcup wichtig sind. Wir haben das ja früher viel öfter gesehen, da weiß nicht, wo der Hermann Mayer mit einer Zipfelmütze dann noch im Slalom an den Start gegangen wird, ist das will ich eigentlich wieder sehen. Ja? Das wäre so der Traum. Ja. Ich würde sagen, das war's für die Herren. Wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns den Damen, die in Banskur gefahren sind. Für die Frauen ist am vergangenen Wochenende ein Speed-Wochenende auf dem Programm gestanden. Zwei Abfahrten und einen Super-G haben sie bestritten. Zwei Abfahrten deswegen, weil eine Abfahrt abgesagt wurde in Val d'Isère und die wurde dann in Bansko nachgeholt. Ja, die Strecke in Bansko hat für Gesprächsstoff gesorgt, denn sie war auf der einen Seite sehr, sehr ruppig, eine harte Piste, eine schlagige Piste, wie man sie so nicht oft sieht auf der, bei den Frauenrennen im Weltcup. Und auf der anderen Seite war es mehr oder weniger ein sehr breiter Hang, der ziemlich steil, von oben bis unten ziemlich gleichmäßig steil dahingegangen ist. Das heißt, es gab keine Flachstücke, es gab keine... ja, keine Kurven, die wirklich so natürlich das vom Gelände vorgegeben sind, sondern es war wirklich ja, eine mehr oder weniger, so ist es zumindest bei den TV-Bildern rübergekommen, ein Hang, der da runtergegangen ist. Und die Abfahrt, ja, die wurde dann ja, relativ kontrovers auch gesetzt, denn es gab jeweils sehr, sehr langgezogene Kurven. Von einer Kurve ging es in die nächste, man ist also nicht kerzengerad den Hang hinuntergefahren, sondern es hat sich wirklich dann sogar ein bisschen so angefühlt wie ein ganz, ganz riesiger Riesenslalom. Und das ist dann schon das Stichwort, wenn wir uns das Ergebnis zumindest einmal vom Freitag anschauen, denn dort hat Michaela Schifrin die Abfahrt gewonnen und sie hat tatsächlich dieses Wochenende genutzt, um wieder ja, so ein bisschen in eine bessere Stimmung zu kommen. Sie hat nämlich nicht nur die Abfahrt am Freitag gewonnen, sondern auch den Super-G am Sonntag und damit hat sie dann schon 200 Punkte eingeholt und mit einem vierten Platz am Samstag noch weitere 50 Punkte, also 250 Punkte für den Gesamtweltcup und zwei Saisonsiege, ja, die für die Michaela Schifrin, die zuletzt ja in den technischen Bewerben ein bisschen gestrauchelt hat und mit sich selbst gekämpft hat. Am Freitag hat die Schifrin also gewonnen vor Federica Brignone, die tatsächlich auch jetzt schon in mehreren Disziplinen aufgezeigt hat, dass sie eine Siegfahrerin ist. Das ist schon auch beeindruckend, denn sie ist jetzt sogar tatsächlich die erste Verfolgerin von Michaela Schifrin im Gesamtweltcup, wenn wir uns das anschauen. Ich meine, natürlich, es fehlen ja noch immer ja, fast 400 Punkte, 370 Punkte fehlen auf Michaela Schifrin, aber sie hat Petra Vlhová überholt und ist jetzt also die erste Verfolgerin.
Ja, und sie ist brutal konstant und sie macht Speed und sie macht Riesenslalom und macht das wunderbar und Kombination und also ich kann mich nicht an eine Saison erinnern, wo die Federica Brignone so gut und so konstant war. Die letzten Wochen laufen ihr komplett rein und ja, sie ist eine würdige Zweite momentan im Gesamtweltcup, der immer ein Indikator für eine Gesamtperformance in der Saison ist und auch ein Indikator für Vielseitigkeit. Und ja, gut, Platz 1 ist halt nun mal utopisch. Wenn du so eine Athletin wie Michaela Schifrin hast, die zusätzlich ja noch den Slalom hat und hier da einfach mal nach Bansko fährt und da einfach zwei Weltcupsiege rausknallt. Ja, und einen vierten Platz war es, glaube ich, den sie auch noch hat. Also da ist Platz 1 nach wie vor utopisch, aber Best of the Rest ist momentan völlig verdient Federica Brignone, absolut.
Ja, sehe ich genauso. Kommen wir nochmal zurück zum Rennen am Freitag, denn dort hat Joanna Hehlen den dritten Platz erreicht, die Schweizerin. Und es war, ja, ihr erster Podestplatz in ihrer Karriere, da hat sie sich ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Sie ist am Tag darauf, hat sie erst ihren Geburtstag gefeiert, hat am Tag davor sogar die Bestzeit im Abfahrtstraining gefahren. Das heißt, sie hat da schon gesehen, dass sie richtig gut drauf sein kann. Und ganz interessant finde ich, sie fährt mit gerissenem Kreuzband, das kennen wir ja zum Beispiel auch von Carlo Janka bei den Herren, da gibt es ja auch einen. Und sie versucht, also sie kommt damit gut zurecht und kann das kompensieren sozusagen mit ihrer Muskulatur und fährt auch mit einer kleinen Schiene am Knie und das dürfte gut funktionieren. Die war ja auch bekannt dafür, hat man immer wieder gehört, dafür, dass sie auch im Training schon sehr, sehr viel riskiert. Da hat sie so ein bisschen auch den Spitznamen Kamikaze Joanna, Kamikawana, so irgendwie eine Wortkreation von ihren Teamkolleginnen. bekommen, weil sie da einfach viel zu viel Risiko gegangen ist hin und wieder, dass sie da sehr häufig zu Sturz gekommen ist, dann auch viele Verletzungen gehabt und jetzt hat es zum ersten Mal geklappt mit einem Podestplatz. Hören wir mal kurz uns selber an, was sie dann bei der Pressekonferenz über ihren dritten Platz in der ersten Abfahrt gesagt hat.
Yeah, for sure. It's, for me it's a dream come true, my first podium. And yeah, after yesterday, I knew it can be fast here on this track. And yeah, it's a perfect late birthday gift. Coming in into the finish with over a second ahead felt for sure great. And but I was not sure if I would stay on the podium because the other girls were still so fast. So I was nervous. I was more nervous than at the start, but I'm so happy it worked out. And yeah, it's for sure a dream come true.
Die Bedingungen in Bansko haben durchaus auch für Gesprächsstoff gesorgt, denn der ganze Hang eigentlich lag zu Rennbeginn zumindest komplett im Schatten. Das hat es natürlich sehr schwer gemacht, weil die Sicht schwierig war. Die Sonne ist dann aber immer wieder mehr und mehr hineingekommen in den Hang und davon haben einige Fahrerinnen dann profitiert mit höherer Startnummer. Zum Beispiel ist Marta Passino Fünfte geworden, aber auch Petra Vlhová, die Sechste geworden ist. Das hat sie dann auch noch im Super-G am Sonntag bestätigt, dort auch Sechste geworden. Also die hat schon starke Leistungen plötzlich gezeigt in Speed-Disziplinen.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon auch ein Fingerzeig in das, was Petra Vlhová, glaube ich, vorhat. Die will irgendwann, will sie den großen Kampf gegen Michaela Schifrin aufnehmen. Und sie weiß genau, also nicht in dieser Saison, aber perspektivisch, die sind beide noch jung, und ich glaube, die Vlhová ist so ehrgeizig und reibt sich an diesem Ding, an diesem, ja, wie bezeichne ich es jetzt, wenn du immer versuchst, irgendwas in deinem Leben hinterherzulaufen und du bist super weit weg und kommst deinem Ziel plötzlich näher, weil du merkst, dass auch das, was dir da vorne wegläuft, plötzlich anfängt, die ein oder andere Schwäche zeigt. Ich glaube, die ist so heiß darauf, diese Schifrin irgendwann in der Gesamtwertung zu kriegen. Und sie weiß genau, es funktioniert nur, wenn sie selbst auch im Speed-Bereich dann tatsächlich am Start ist. Weil Schifrin eben solche Wochenenden dann auch immer mal wieder auf die Pisten bringt. Und dann muss sie, wenn sie irgendwann den Gesamtweltcup holen will, muss sie auch im Speed-Bereich zulegen, deutlich zulegen. Und sie ist zweimal Sechster geworden. Ich würde sagen, der Ausflug hat sich gelohnt nach Bansko.
Ja, absolut. Der Ausflug hat sich auch gelohnt, nicht nur für Schifrin, sondern auch für eine andere begnadete Technikerin, nämlich Marta Passino, die ja, ich habe schon gesagt, am Freitag noch auf Platz 5 gelandet ist, am Samstag dann sogar auf Platz 2 und auch im Super-G am Sonntag auch dort auf Platz 2 und damit der erste Podestplatz in der Abfahrt und im Super-G gleich an einem Wochenende erledigt. Also alle Achtung, ja. Aber man hat schon gesehen, diese ganzen Namen, da werden eben einfach auch die Technikerinnen bevorzugt. Das war eben bei diesem Rennen so der Fall. Der Unterschied zwischen Freitag und Samstag war dann der, dass der Start um eine halbe Stunde nach hinten verschoben wurde. Da hat der DSV dafür plädiert, hat gemeint, ja, damit das Ganze ein bisschen fairer wird, damit die Sichtbedingungen auch ein bisschen gleichmäßiger sind, legen wir es doch nach hinten. Die FIS hat sich zuerst dagegen gewehrt, hat gemeint, na, wir haben Kitzbühel, da können wir nichts verschieben. Die Rennen in Bansko, eine Stunde Zeitunterschied, dort ist eine Stunde später. Auf der anderen Seite aber auch, wollten sie genug Vorlaufzeit für die Abfahrt in Kitzbühel haben. Aber dann haben die Verbände gemeint, naja, ein bisschen was wird schon gehen, also stellt euch da nicht so an. Und dann hat man sich eben geeinigt auf diese halbe Stunde. Trotzdem waren wieder auch die höheren Startnummern bevorzugt, sage ich jetzt einmal. Und deswegen hat auch Elena Curtoni überraschenderweise diese Abfahrt am Samstag gewonnen und sie hat tatsächlich einen Dreifachsieg für Italien angeführt. Elena Curtoni hat gewonnen vor Marta Passino und wieder Federica Brignone auf dem Podest. Also ein Dreifachsieg für Italien. Wir haben es ja schon auch das eine oder andere Mal angesprochen, wie stark tatsächlich auch die Italienerinnen in dieser Saison schon sind. Tobias, was ist denn so das Fazit aus deutscher Sicht von diesem Speed-Wochenende?
Also man war prinzipiell ja erstmal überhaupt nicht glücklich, weil die Vicky Rebensburg, da, du hast dieses Rennen angesprochen, da mit der Startnummer 1 ins Rennen geht. Und das, wenn die, da lag die Piste wirklich, du sagst es ja, komplett im Schatten. Und sie hat sich da dann, ja, hat auch gesagt, so, boah, das ist schon extrem schwierig und das sind dann keine Voraussetzungen, die wirklich für alle gleich sind. Und sie wollte es jetzt auch nicht nur darauf schieben, es war insgesamt ein verkorkstes Wochenende und das mit den Diskussionen, wir haben es in der letzten Woche schon auch thematisiert, die es rund um sie und um den Alpindirektor Wolfgang Mayer gab, ist das natürlich, ja, habe ich mir erhofft, dass es vielleicht ein Wochenende wird, an dem sie dann mit Leistung so ein bisschen auch, weil im Speed-Bereich passt es ja eigentlich, was sie uns da zeigt im Laufe der Saison. Die Kritik von Mayer hat sich wirklich auch nur auf den Riesenslalom bezogen und dann hatte ich natürlich erhofft, ja, sie schlägt jetzt hier einfach, sie lässt dann Taten sprechen und zeigt, hey, im Riesenslalom sind die Ergebnisse nicht so gut, aber ich kompensiert es dann so ein bisschen im Speed-Bereich. Ja, am Ende war es einerseits natürlich, hatte sie jetzt auch nicht Glück, was die Verhältnisse anging an diesem Wochenende, ist dann 16. geworden, ist im Super-G ist sie 12. geworden, aber da war sie im Endeffekt, war sie Führende der Disziplinwertung, also auch da ist ein 12. Platz jetzt nicht so das, was man von ihr kennt. Und die andere Abfahrt war dann der 22. Platz. Boah, schwierig. Das Wochenende muss man aus Sicht von Vicky Rebensburg, muss man das abhaken. Und da einfach, jetzt muss ich das alles erstmal beruhigen. Und ich habe rund um Kitzbühel auch mit Ansprechpartnern vom Deutschen Skiverband gesprochen. Und es wurde da auch gesagt, hey, es ist nicht so wild, wie das medial alles aufgebauscht wird. Klar muss so ein Verband dann natürlich auch ein bisschen beruhigen und ein bisschen das Ganze versuchen, wieder in die Bahn zu lenken und dass zwischen Mayer und Rebensburg alles in Ordnung sein soll und dass man versucht, das jetzt konstruktiv anzugehen. Wichtig ist, dass die Vicky dadurch, aber die ist so erfahren und hat so viele Rückschläge in ihrer Karriere schon wegstecken können, das wird die nicht aus der Spur bringen. Es war jetzt halt, nein, sie ist einfach mit Bansko und sie, das hat dieses Jahr nicht funktioniert. Und dann schauen wir jetzt weiter, dass das irgendwann dann wieder in die richtige Richtung kippt. Kira Weidler hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also sie selbst, sie ist so ehrgeizig und will immer so viel und war dann vor allen Dingen jetzt mit ihrem Auftritt im Super-G, da ist sie ausgeschieden, damit war sie gar nicht zufrieden. Aber die zwei Abfahrten, sie ist Achte geworden und sie ist dann Sechste auch geworden. Darauf kann sie definitiv aufbauen. Und das, sie hat ja auch, ist bisher nicht so in der Saison zurechtgekommen, wie sie sich das eigentlich auch erhofft hatte. Sie hatte mit mir im Vorfeld der Saison auch noch drüber gesprochen, dass sie schon mal das Podest wieder haben will, was sie zweimal letztes Jahr geschafft hat und dass so ein Weltcup-Siegen erster schon so ein bisschen ihr Traum ist. Und mit solchen Ergebnissen bewegen wir uns zumindest mal wieder in die richtige Richtung. Das sah vor einigen Wochen auch noch anders aus. Deswegen also mit der Vicky Rebensburg, nee, da bin ich nicht zufrieden. Und mit Kira Weidle bin ich es doch. Und ja, der Rest, ob Michi Wenig, Patricia Dorsch, Veronique Ronek, nee, das war alles nichts. Das waren Plätze jenseits der 20 und teilweise sogar jenseits der 30. Gab schon bessere Wochenenden für das deutsche Team.
Ja.
Das war es auch schon zusammengefasst.
Ja, da kann ich mich eigentlich leider ein bisschen anschließen. Aus ÖSV-Sicht war das auch eigentlich ja ein wenig bescheidenes, ein wenig erfolgreiches Wochenende. Auf der einen Seite die vermeintlich Beste in unserem Team, Niki Schmidhofer, die war zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Saison eigentlich. Also es gibt ja jetzt 3 Speed-Wochenenden in Folge. Da ist sie krank geworden, war erkältet, konnte also am Freitag dann auch nicht an den Start gehen. Am Samstag und am Sonntag ist sie sehr wohl gestartet, war aber jeweils im Ziel sowas von platt, hat das dann sogar auch gleich in die Kamera gesagt. Die war wirklich nicht bei Kräften, deswegen kann man die Ergebnisse da auch nicht allzu ernst nehmen. Was erfreulich ist, jene Läuferinnen aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel die Nina Ortlieb, die haben wir schon ein paar Mal erwähnt, die haben da wirklich aufgezeigt, ja, mit Top-10-Plätzen. Wir haben eine Anna Veit, sehr erfreulich, die wollte eigentlich nur den Super-G fahren, ist dann natürlich auch, ja, ist auch beim Abfahrtstraining mitgefahren und dann hat sie sich dazu entschieden, auch beide Abfahrten zu fahren. Im Super-G ist sie Zehnte geworden, der erste Top-10-Platz seit ihrem Comeback, also das ist auch sehr erfreulich. Michaela Haider, das sind so ein paar Namen, Elisabeth Reisinger, die aufzeigen, die eigentlich ein bisschen auch aus dem Europacup kommen und die jetzt da ja regelmäßig in die Top 10, Top 15 fahren und da auch ein bisschen andrücken, so in der ersten Reihe, so eine Ramona Siebenhofer, eine Stefanie Venier, eine Miriam Puchner auch, von denen man vielleicht etwas mehr erwartet, die haben da auch ein bisschen ausgelassen an diesem Wochenende und haben sich eigentlich von vorn bis hinten nicht so recht wohl gefühlt auch auf dieser Strecke, haben das auch in Interviews danach angedeutet, dass das ein bisschen eine komische Strecke ist, dass sie damit nicht so zurechtkommen, vielleicht auch die Schläge, die Sicht, ja, da hat alles zusammengespielt. Das war also einmal eigentlich nichts, ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, den Super-G vom Sonntag, nämlich den, das habe ich schon erwähnt, Michaela Schifrin hat den gewonnen vor Marta Bassino und sehr erfreulich Lara Gut-Bechrami, exakt ein Jahr nach ihrem letzten Podestplatz, damals in Garmisch-Partenkirchen, auch im Super-G ist sie wieder im Super-G aufs Podium gefahren, als Drittplatzierte. Die Formkurve hat ganz leicht nach oben gezeigt in den letzten Rennen, vor allem im Super-G. Und jetzt hat sie es erneut also geschafft auf das Podium. Denn das erfreuliche Ergebnis nehmen wir gleich her, dass wir sie ein bisschen ausführlicher zu Wort kommen lassen. Zuerst einmal über ihr Rennen. Was sagt sie denn über diesen dritten Platz im Super-G von Bansko?
Ja, yeah, it's cool for me to be back on the podium. I have been a long time away from podium. It's been a year, and it's not always so easy. You just try to be confident and ski and work every day to go back where you want to be. But for sure that skiing on the podium, it makes things easier. It's not that it changes your motivation, but you realize that sometimes you're just fighting for so many things that in the end are not that big as they feel. And I just hope that I can take the feeling I had today and the last races just to put pieces together, because I'm still struggling a little bit for the balance to find the confidence on the skis. And I ski a few turns really fast and then I just make mistakes. But I think it's the way I have to go through, and I hope for the two next weekend we have Sochi, we have Garmisch, I can keep on working like that and find again the easy thing.
Sie will also die gute Form mitnehmen, konservieren und auch ausbauen. Und da es jetzt wirklich auch ein bisschen Diskussionen darum gegeben hat, dass sie Strecke so techniklastig ist, dass sie vielleicht sogar eines Weltcups gar nicht würdig war, so haben es die eine oder anderen Läuferinnen aus dem ÖSV-Lager beschrieben. Was sagt denn die Lara Gut-Bechrami zu der Strecke in Bansko?
I think it's the best slope we have been racing on this season. We were really unlucky with the weather and the other downs, but I have to say the slope was really great and in good shape. It's nice to ski when the snow is hard. I think it's fair for every racer, and we need slope like this one. It's challenging, of course, but I think we saw the big difference from the first day of training till today, that because we're improving our skiing, we're getting used to that, and I think this is also important for us, because we are in the end the World Cup, we're the best skiers, and it's good to have challenges, to put ourselves also in some difficult slopes. So I think also for the show it's important to see that we can race and take risks, and it was interesting, challenging, and I think it was fun.
Kurzes Detail noch am Rande zum Super-G. Da gab es auch dann ein bisschen eine interessante Kurssetzung. der österreichische Trainer hat den Lauf dann gesetzt und da die Österreicherinnen schon am Freitag und am Samstag mit diesen langgezogenen Kurven nicht so gut zurechtgekommen sind, war ich persönlich dann sehr überrascht eigentlich, dass er einen sehr, sehr drehenden Lauf auch gesteckt hat, mit sehr vielen Toren. Und dann erst im Nachhinein bin ich draufgekommen, dass er gar nicht anders konnte. Das gibt das Regularium nämlich so vor. Es muss ja irgendwie eine Definition geben von einem Super-G. Und die FIS regelt das wie folgt. Also du brauchst für einen Super-G einen Höhenunterschied von 300 bis 600 Metern. In Bansko war das der Fall mit exakt 600 Metern. Ich habe nachgeschaut. Das heißt, wir befinden uns hier auf dem oberen Ende. Ja? Also das ist komplett ausgereizt. Und je nachdem, welche Höhenmetern du hast, also du hast von diesen 600 Höhenmetern, musst du dann die Anzahl an Höhenmetern davon 7% nehmen und das sind dann die Anzahl der Tore, die du ausstecken musst. Und in dem Fall 7% von 600, wenn wir das kurz ausrechnen, das heißt, Roland Assinger, der Trainer von den ÖSV-Damen, hat 42 Tore setzen müssen. Und das waren dann schon einige, und zwar Tore, die richtungsändernd sind. Ja? Also wir brauchen Richtungswechsel, 42 Stück. Und das war dann, da ist ihm fast ein bisschen der Platz ausgegangen. Das war dann relativ auch noch interessant zu beobachten. Und das ist auch noch etwas, was ich gar nicht gewusst habe. Ja? Das waren also die Rennen aus Bansko kurz zusammengefasst. Ich würde sagen, wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann haben wir noch das eine oder andere Thema, das wir gern loswerden würden. Ja, zuallererst müssen wir natürlich noch den Felix der Woche vergeben und ich erlaub's mir wieder, Tobias, eine Nominierung zu vergeben, und zwar würde ich gerne den Adrian Bertl, der mit Startnummer 73 in den Kitzbühel-Slalom gegangen ist und dort dann sogar Laufbestzeit im zweiten Durchgang hingeknallt hat, ja, davon sicher auch ein bisschen profitiert wieder haben von der nachlassenden Piste, aber dennoch, er hat auf ganz großer Bühne zum ersten Mal sein Können gezeigt, deswegen würde ich sagen, Felix der Woche geht an Adrian Bertl. Passt es für dich?
Absolut, hat er sich total verdient. Und ich finde, er hat so ein bisschen optisch was von Marco Odermann.
Ah, tatsächlich, ja. Okay, ja, ich werde das nächste Mal drauf achten, okay, ja, wenn du das sagst, ja.
Unbedingt, unbedingt.
Okay, Tobias, es gibt auch Nachrichten von Peter Phil.
Da gibt es tatsächlich Neuigkeiten, und zwar hat er in Kitzbühel jetzt angekündigt, dass am Samstag auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen die Karriere von Peter Phil zu Ende gehen wird. Und zwar, also der Südtiroler hat heftige Rückenprobleme. Er sagt selber, er will eigentlich vom Kopf her weitermachen, aber der Körper sagt nein und er bleibt da jetzt einfach vernünftig. Und er merkt natürlich auch, dass ihn diese gesundheitlichen Probleme so sehr einschränken, dass er auch nicht mehr da mitfahren kann, wo er schon mal war. Und deswegen werden wir, ja, am Samstag in Garmisch-Partenkirchen werden wir einen ganz großen verabschieden. Peter Phil, er hat 2016 die Streif in Kitzbühel gewonnen. Er hat zwei WM-Medaillen gesichert, hat sich zweimal die Gesamtwertung im Abfahrts-Weltcup geholt und ist wirklich ein großer Name. Und ja, ist schade, aber mei, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt als Abfahrer, da hat man mit 37 ja auch schon die ein oder andere Schlacht geschlagen. Und deswegen ein allerletztes Mal am Samstag heißt es dann startfrei für Peter Phil. Und dafür wünsche ich ihm alles Gute.
Auf jeden Fall. Und von den ganz Routinierten jetzt noch zu den ganz Jungen. Und zwar hat unter der Woche, bevor die Kitzbühel-Rennen stattgefunden haben, gab es ein Juniorenrennen. 14- bis 15-Jährige sind angetreten bei der sogenannten Future Champions Race. Also schon einmal ein großer Name für das Event. Dort sind auch schon einmal so große Namen wie Bert Voitz oder Dominik Paris am Start gestanden. Und da geht es einfach darum, dass Teams von 6 Jungs und Mädels, also 3 Burschen und 3 Mädels sind da pro Team dabei, Die fahren einen Riesenslalom und einen Slalom. Drei Durchgänge gibt es am Riesenslalom und drei im Slalom. Und die fahren gegeneinander und wir haben jetzt eine Stimme von Michael Huber, vom Präsidenten vom Kitzbüheler Skiclub, eingefangen, der uns das ganze Event noch ein bisschen näher bringt.
Für die jungen Läufer bedeutet das, dass sie bis hierher noch keinen ähnlichen Hang in ihrer Karriere gefahren sind, der so steil ist, der so viele Übergänge hat und der halt vom Stabilisieren her sehr eisig ist. Also für die Jugend ist einmal die Atmosphäre hier. Das zu erleben, Originalhang zu fahren, die ganze Stadionatmosphäre, das ganze professionelle Umfeld ist einmal das Höchste für sie. Und dann natürlich für die Burschen, dass sie die Motivation holen, hier einmal dann bei den unter Anführungszeichen Großen dabei zu sein. Das ist ganz wichtig, weil sie stehen oben am Starthaus und sie sagen sich, ich höre das immer wieder, ich möchte hier auch bei den Erwachsenen am Start sein, beim Original Hanikam Slalom.
Das waren also die Eindrücke, die letzten aus Kitzbühel. Und damit sind wir dann auch schon am Ende von der aktuellen Ausgabe angelangt. Ich sage recht herzlich danke, Tobias, für deine Zeit.
Ja, danke auch. Hat wie immer Spaß gemacht. Programm für nächste Woche, haben wir das schon vorgelesen?
Ja. Mhm. Nein?
Also, ich habe jetzt erwähnt. Erstmal, und das ist, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsrennen und Sport- und Wintersportveranstaltungen überhaupt. Am Dienstag ist dann der Slalom in Schladming, der berühmte Nachtslalom, wo es dann wieder richtig abgeht und richtig zur Sache gehen wird. Und am Wochenende haben wir dann vielleicht noch kurz die Uhrzeiten. Der erste Durchgang in Schladming beginnt um 17.45 Uhr und der zweite um 20.45 Uhr. Wer in Deutschland zuschauen will, Bayerischer Rundfunk, die übertragen die Rennen im Öffentlich-Rechtlichen, also im ersten oder im zweiten, werden wir die Rennen nicht sehen. Okay, dann haben wir am Wochenende einmal, ich hatte es auch schon erwähnt, sind wir auf der Kandahar zu Gast in Garmisch-Partenkirchen, sind die Herren unterwegs und zwar die Abfahrt am Samstag und der Riesenslalom dann am Sonntag in Garmisch. Und die Damen sind in Russland unterwegs und zwar geht es nach Rosa Kutor. Und da haben wir eine Abfahrt, ein Super-G. Die Abfahrt ist am Samstag, der Super-G am Sonntag, 9.30 Uhr und 9 Uhr, da also ein bisschen früher aufstehen. Erst die Damen, dann die Herren. Jetzt aber erstmal Schladming. Freue mich drauf. Lukas, ich bin fertig für heute.
Jawohl, sehr gut. Dann bleibt mir nur mehr der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle Twitter, Instagram und Facebook. Après-Ski-Podcast, so könnt ihr uns finden. Wenn ihr Feedback habt für unsere Sendungen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Themen, wir würden uns freuen. Und in diesem Sinne, sonst hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder zur neuen Ausgabe, wenn wir die Rennen aus Garmisch, aus Rosa Kutor und natürlich von Schladming besprechen.